Herzlich willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Ich bin Christoph und ihr hört wieder eine neue Folge. Der Nummer ich lieber nicht sage, weil ich noch nicht weiß, in welcher Reihenfolge die neuen Folgen kommen werden. Ich habe heute einen Gast, den ihr mit Sicherheit kennt. Der Name ist Programm mittlerweile in der deutschen Angelbranche und der Angelszene. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Robert Arlinghaus. Er ist Fischereiwissenschaftler, Professor für integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin und er leitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, dem IGB, eine Forschungsgruppe zur sozialökologischen Fischereiforschung. Hallo Robert, herzlich willkommen.
Moin Moin.
Schön, dass du da bist. Ich mache nochmal ganz kurz weiter. Deine Arbeit verbindet Fischereibiologie, Gewässerökologie und Fischereimanagement mit auch der Psychologie und dem Verhalten von Anglern. Ist richtig?
Ist absolut richtig.
Du bremst mich, wenn ich Scheiß erzähle. Es geht bei ihm also nicht nur um die Frage, was Fische und Bestände machen, sondern auch darum, wie menschliche Entscheidungen diese Systeme beeinflussen. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Fand ich nämlich sehr spannend. Und genau diese Verbindung macht nämlich deine Forschung und für uns Angler vor allem sehr, sehr relevant. Robert ist selber natürlich leidenschaftlicher Angler und gehört international zu den bekanntesten Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Freizeitfischerei. Und er wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet, vor allen Dingen für seine Kommunikation, unter anderem 2020 mit dem Communicator-Preis, glaube ich, ne? Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Stifterverband irgendwie, ich habe es nicht ganz auf der Pfanne. Macht nichts. Und 2026 wird er zusammen mit Christoph Knallfrosch in der Kategorie Podcast für den Grimme-Preis nominiert, habe ich
gehört. Na dann schauen wir mal. Das wäre nochmal eine gute Nummer.
Ja, ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt. Habe ich Quatsch erzählt?
Na, hast du nicht. Hast dich wunderbar eingelesen. Vielen, vielen Dank.
Okay.
Ich bin einfach Robert und wir reden über das Angeln.
Okay, das finde ich gut. Sag mal, ich fand es ganz cool, im Vorgespräch hast du mir, oder vor den letzten Wochen haben wir immer ein bisschen gequatscht, hast du mir erzählt, dass du ja auch im psychologischen Bereich geforscht hast, beziehungsweise gearbeitet hast. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, sogar an einer Studie teilgenommen habe. Es gab doch mal vor vielen Jahren oder einigen Jahren so Online-Umfragen, ne? Zu diesem Thema, da gehen wir gleich noch tiefer drauf ein, aber die waren auch von dir, ne?
Ja, wir haben dutzende Befragungsstudien gemacht, also ja. Erst ging das schriftlich los, dann haben wir telefonische Befragungen gemacht, dann Tagebuchstudien und in den letzten Jahren ein bisschen online.
Ja, genau, und ich glaube, an so einer Online-Studie oder Befragung habe ich mal teilgenommen und dann habe ich mir eine von diesen Arbeiten angeguckt, für eine andere hat es leider nicht mehr gereicht und zwar ein sogenanntes Essay, ist wie ein Aufsatz, kann man das glaube ich nennen, wissenschaftlichen Aufsatz, an dem wir uns heute entlanghangeln möchten oder an dem ich mich mit dir entlanghangeln möchte. Da ging es im Prinzip um die psychologischen Faktoren, warum Menschen angeln gehen und wie sie angeln gehen. Das Ding hieß im Originalen Catch, Uncertainty and Recreational Fishing Attraction, Propositions and Future Research Directions. Also quasi übersetzt, die Fangunsicherheit und Attraktivität des Angelns sozusagen. Ne? Und da hast du Thesen aufgestellt für zukünftige Forschungsausrichtungen oder woran man sich langhangeln könnte, in der Wissenschaft auch. Und das fand ich mega spannend. Ich habe immer überlegt, so wir haben ja beide überlegt, was für Themen wollen wir sprechen. Also was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was wird auch von den Hörerinnen und Hörern des Podcasts immer wieder angefragt. Ja, da sind die Klassiker natürlich bei, von LiveScope bis Entnahmefenster und so weiter, schneiden wir bestimmt auch an. Aber ich fand es ganz spannend, was da rausgekommen ist. Und ich finde nochmal wichtig zu sagen, das ist keine wissenschaftliche Studienarbeit, sondern das sind Thesen, die du aufgestellt hast, die du teilweise unterstützen kannst mit Dingen, die ihr rausbekommen habt. Aber es ist jetzt nicht, wirst du gleich was zu sagen, ich weiß, bin kein Wissenschaftler, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal einmal sagen. Das ist im Fish and Fisheries, glaube ich, erschienen. Ist das ein Wissenschaftsmagazin?
Ja, Fachjournal,
genau. Fachjournal. Genau, also ich möchte die Arbeit nehmen, dass wir uns daran langhangeln. Möchtest du grundsätzlich irgendwas kurz dazu sagen?
Kann ich gerne dazu sagen. Vielleicht von ein bisschen zurückschauen, warum schauen wir uns auch die Anglerpsychologie an? Das ist ja vielleicht nicht so ganz offensichtlich. Ne? Normalerweise denkt man beim Fischereiwissenschaftler, am Fischereibiologen. Und das bin ich auch von der Ausbildung. Aber wenn man über Management nachdenkt, dann kommt man in der Psychologie und sozialen Interaktion, Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Fisch und Gewässer nicht umhin. Und deswegen habe ich eben seit vielen, vielen Jahren diese psychologische Richtung.
Ja.
Und diese konkrete Studie ist jetzt sozusagen der letzte Schritt, weil ich eigentlich seit 20, 25 Jahren drüber nachdenke, warum angeln Menschen? Ne? Und dann haben wir wirklich dutzende Studien gemacht, die sich eben mit den Motiven von Anglerinnen und Anglern beschäftigt haben und warum geht man angeln und so. Und in der Regel fragt man das relativ direkt ab. Also warum gehst du angeln? Ne? Und dann kann man irgendwie, wie wir jetzt zusammensitzen und dann erzählen uns ein paar Leute was oder strukturierte Befragungen machen. Und dann kommt dann immer raus, ja, Naturgenuss und sozial und Fisch essen und auch mal einen Fisch fangen. Aber ums Fischfangen geht's gar nicht. So, das kommt da eigentlich in diesen Studien immer raus. Ne? Es geht immer um alles andere rund ums um den Fischfang selbst. Und dann haben wir sozusagen im nächsten Schritt gesagt, na ja, also Anglermotive ist das eine. Am Ende geht's darum, was macht ein Angler zufrieden? Ja, ne? Also nicht, warum gehe ich angeln, sondern was begrenzt auch die Zufriedenheit? Das ist ja gerade für Fischereimanagement extrem wichtig. Ob es ein Berufsfischer ist oder irgendjemand, der Angler anziehen will, der muss ja wissen, sozusagen, was beschränkt oder treibt die Zufriedenheit. Und da kam dann raus, in früheren Studien, ja, es geht ganz zentral ums Fischefangen bei der Anglerzufriedenheit. Und das konnten wir auch gut erklären, weil man diese Nicht-Fang-Aspekte, Naturgenuss, Entspannung, schönes Wetterchen, Bierchen trinken, hier haben auch eins neben uns stehen hier, das hast du unter Kontrolle.
Ne? Die eine das, sagt so, der andere sagt
gut,
so.
Aber grundsätzlich hat man, kann man entscheiden, mit wem man am Angel geht. Genau, man geht nicht mit Pennern angeln mit Freunden und wo und so weiter. Aber diesen Fischfang hat man nicht unter Kontrolle. Und das war so ein wichtiges Forschungsergebnis, was wir hatten. Was bestimmt die Anglerzufriedenheit? Aber es ist sozusagen ein Ergebnis, was mit bewussten Antworten zu tun hat. Also etwas, was einem bewusst ist als Angler, wenn ich die Antwort gebe.
Ja.
Ne? Und dieses Essay jetzt sagt eigentlich, was ist eigentlich tiefer gehend? Da steckt da eigentlich tiefer dahinter.
Ja.
Tiefenpsychologisch, was ist das erste Prinzip der Angelattraktion? Ne?
Genau.
Und das ist die These, die wir da, also in dem Fall habe ich das alleine geschrieben. Meistens machen wir ja mit vielen Kollegen zusammen Studien, aber das habe ich alleine geschrieben, weil ich irgendwann tatsächlich auf der Autobahn A1 fuhr und sagte, Mensch, warum bin ich so ein verrückter Angler? Und viele Millionen andere auch.
Ja.
Was treibt mich dahin? Ich gebe so viel Geld aus, ich habe tausende Köder, meistens fange ich nichts. Es macht das spannend? Also dass dieses Natur und alles, ja, spielt auch eine Rolle, aber was ist im Kern da drin? Und die These des Papers ist, also Paper sagen wir im Wissenschaftlichen für Aufsätze, ist, dass es eigentlich um die Unsicherheit geht, um das Erleben von Selbstwirksamkeit, nämlich den Fang zu erleben.
Ja.
Und das kann ich ja nur dann wertschätzen, wenn ich ständig scheitere.
Genau, und das finde ich das Geile da dran. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Ausgangsfrage eigentlich genau das ist, warum angeln Menschen, obwohl sie so häufig scheitern. Und die Thesen, die du mit aufstellst, ist so auch unter anderem, dass das Nichtfangen selbst auch das Attraktive ist am Angeln. So, das lassen wir jetzt erstmal kurz unkommentiert und sacken für euch. Sondern, dass die Unsicherheit des Ausgangs beim Angeln auch mit einer der attraktiven Dinge sind und dass die Misserfolge im Zweifelsfall sogar den späteren Wert erhöhen eines Fangs oder eines erfolgreichen Angeltags. Und die möglichen Erklärungen, die du daraus geschlussfolgert hast, ist zum Beispiel die Suche nach seltenen Großfischen, ist Investitionen in Geräte und in Techniken, in Wissen. Also Leute hören den Podcast mit dir hier gerade mit Sicherheit, weil sie auch Bock haben, rauszukriegen, wie sie welchen Fisch besser fangen können.
Spoiler.
Dann weiter angeln bei niedrigen Beständen oder einfach auch der Stolz, die Anerkennung und so weiter. Ist das eine faire Zusammenfassung? Also vereinfacht jetzt gesagt,
bevor wir
tief reingehen?
Es ist eine faire Zusammenfassung, wie du schon gesagt hast, es ist halt ein Thesenpapier, ne? Weil,
ja.
Also, ne, Wissenschaft funktioniert ja auf verschiedenen Wegen, indem man halt Studien, Daten sammelt, Forschungshypothesen beantwortet mit Daten, man kann Dinge modellieren oder eben sagen, in die Zukunft schauen, was ist so die nächsten 10 Jahre der Forschungslandschaft? Und ich finde, da in die Neurobiologie einzusteigen, in das Belohnungssystem im Gehirn, was passiert beim Biss? Was passiert, wenn ich keinen Biss habe? Ist völlig neu, hat noch keiner gemacht. Und dieser Artikel ist eben so ein Aufruf, wirklich tiefer einzusteigen. Ne? Ja, warum geht man angeln? Und diese Unsicherheit ist, ja, also der Punkt ist, keiner mag das. Ne? Also wenn du mir jetzt sagst, ich war gerade auf der Weser, ja, und gestern auch, und wenn du mir gesagt hättest, du fängst garantiert nichts, dann wäre ich unzufrieden, ne? Da wäre ich vielleicht gar nicht rausgefahren. Das ist nicht Angeln, ne? Also es geht natürlich darum, was zu fangen, aber ich kann es nur wertschätzen, wenn es schwer ist. Und das ist der große Unterschied. Der zweite Grund, warum wir das untersucht haben, der große Unterschied zu den Motiven und Verhaltensweisen der Berufsfischer.
Die monetäre, ne? Gründe, die haben...
Da, also nicht fangen und so, das hat harte monetäre Konsequenzen, das ist nicht befriedigend, das will man nicht, ne? Aber ein Angler kann das länger ertragen. So.
Ja.
Und das hat dann aber Konsequenzen, wie Angler, also in ihren Aufwandsentscheidungen, wo sie fischen gehen, wie häufig sie fischen gehen,
ja,
ist die Dynamik in der Angelfischerei halt grundsätzlich verschieden, mhm, von der Berufsfischerei. Und das aufzudröseln ist für mich als Forscher halt interessant.
Das ist geil. Ich will nochmal für die Leute zum Einordnen unser Setting kurz sagen, weil es auch schon wieder geil ist. Eigentlich unser Leben geil, ne? Also wir sind gerade bei Thomas Klefo zu Hause, den ihr ja als Fischereibiologen bestimmt auch schon kennt aus einer der ersten Folgen. Wir gucken auf die Weser aus seinem Büro. Thomas kocht gerade selbstgefangenen Wolfsbarsch für uns. Robert und sein Sohn haben gerade noch Zander gefangen. Ich weiß nicht, ob wir auch gleich noch in der Küche landen. Und wir unterhalten uns hier über geile Sachen. Das ist auch schon wieder cool. Also nur für die Leute zum Einordnen. Und es ist Juli 2026. Weil ich weiß noch nicht genau, wann die Folge kommt. Also bevor wir jetzt noch tiefer in die Wissenschaft eingehen, ne? Welcher Fisch fasziniert dich persönlich am meisten und warum?
Eindeutig der Karpfen. Obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr drauf angel, also so intensiv. Aber ja, als junger Bengel irgendwie hier im Südoldenburg groß geworden. Also anglerisch sozialisiert bin ich am Mittelmeer eigentlich, im Familienurlaub und so weiter. Und habe dann eben als Bengel hier die Teiche geräubert, ja. Also welche Bauernteiche, schwarz, leer gefischt, so halb. Da waren viele kleine Karpfen drin und so. Und man hat dann, ich war halt fasziniert von diesem Friedfischen. Und der Karpfen als größter war dann die größte Faszination dann irgendwann. Okay. Und dann habe ich jahrelang eben hochintensiv Karpfen geangelt. Und während meiner Doktorarbeit auch noch, ich bin 1994 nach Berlin gekommen, kann man sich vorstellen, in Brandenburg, ne, das Eldorado, ja, da waren so viele Seen, völlig unerschlossen. Und in der DDR wurde da eben auch viel mit Karpfen gewirtschaftet und das war natürlich Wahnsinn.
Also und überall schwammen dann noch die Mörder von den Fischen rum und so
weiter. Ja, da schwammen keine also die Karpfen waren nicht so groß wie heute, aber halt für mich als Südoldenburg stammen, riesig.
Ja.
Und halt große Seen und so. Und das fasziniert mich, dieser Karpfen hat mich halt immer fasziniert. Ist ein schlauer Fisch. Haben wir auch eine Reihe Studien nachher zu gemacht, die das bestätigt haben.
Ich glaube, Thomas Doktorarbeit auch.
Thomas Doktorarbeit beschäftigte sich zum Beispiel damit, genau. Also ganz viel meiner Forschung hat sozusagen Ursprung auch in Jugenderfahrungen und so. Und finde ich halt bis heute so den spannendsten Fisch.
Weil
und die Raubfische sind auch spannend. Also ich habe ganz viel zum Hecht gemacht, aber wenn ich mich auf eine Art zurück besinnen müsste, wäre es der Karpfen.
Ja, geil. Das hat hier noch keiner gesagt. Welche Art zu angeln macht dir am meisten Spaß?
Eigentlich tatsächlich das Fallenstellen. Also
wirklich.
Geil. Im Herzen bin ich weiter Fallensteller. Karpfen ist ganz weit oben. Schleie, Brassen auch.
Ja, okay.
Ist aber mit so viel Zeitaufwand verbunden, dass ich das eigentlich kaum mehr betreibe. Also dass ich jetzt tatsächlich aktiv Raubfischangler bin und Barsch, Hecht, so die Klassiker, Zander und so. Das mache ich eigentlich meistens, aber im Herzen bin ich weiter Fallensteller.
Jetzt eine Frage, die ich allen Wissenschaftlern stelle, die ich so vors Mikrofon zerre hier. Du bist ja mittlerweile der Dritte. Bist du am Wasser noch ein einfacher Angler oder beobachtest du anders und analysierst du automatisch auch immer als Wissenschaftler?
Absolut normaler Angler. Also okay. Das ist wirklich faszinierend. Also ich meine, ich bin jetzt 50 geworden letztes Jahr. Dieser Moment, wenn ich die Angelrute in die Hand nehme, ist bei mir halt Feierabend. Wirklich Feierabend. Da denke ich an nichts anderes als, wie kriege ich diesen Fisch an die Angel? Und da spielt auch Wissenschaft jetzt nicht so eine Rolle. Also ich analysiere jetzt nicht das Gewässer durch und mache irgendwie Sauerstoffmessungen und könnte man alles tun. Ne? Ich glaube, ich könnte viel effektiver angeln mit dem Wissen, was ich habe. Mache ich aber nicht. Also für mich ist es weiterhin so ein Ausbrechen und jetzt ist Abenteuer angesagt.
Okay.
Jetzt will ich den Fisch fangen. Also nein.
Kenne ich auch von anderen. Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Fisch gefangen, der dich überrascht hat?
Gute Frage.
Ich weiß, dafür bin ich bekannt.
Ja. Der mich überrascht hat.
Ja.
Ja, gut. Also, wir haben letztes Jahr eine große Studie gemacht, zum Hakenvermeidungsverhalten von Fischen. Also, wie lernen Raubfische nicht geangelt zu werden? Und mich hat wirklich überrascht, wie schnell ich die Barsche nicht mehr gefangen habe. Erstens. Und zweitens, wie die Welse dann teilweise auf diese Köder reagieren und nachschwimmen und dann sich eben auch fangen lassen, obwohl ich damit nie gerechnet habe, dass ich da irgendwie so eine Welse in diesem Gewässer habe. Also
sie haben sich fangen lassen. Ich
kenne es nur, man sieht
die Welse lassen. Die ganze Zeit auf dem Echolot.
Nee, ohne Echolot. Das war klassisches Angeln ohne Echolot. Mhm. Aber man hat die dann eben nachlaufen sehen und tatsächlich dann auch gebissen und teilweise eben wirklich auf der anderen Seeseite am nächsten Tag nochmal der gleiche Fisch.
Wahnsinn.
Und solche Dinge, also wo man wirklich, wo ich nicht begrenzt habe, dass ich die mit den Köder fange, dass es überhaupt diese Fische in dem Gewässer gibt und dann eben diese raschen Wiederfänge diametral auf der anderen Seeseite, das war eine große Überraschung.
Okay, wann hattest du das letzte Mal einen kompletten Schneidertag, also wo man sagt, da hast du jetzt auch Aufwand betrieben, um irgendwo hinzufahren, zu angeln, dich vorbereitet und hattest dann aber trotzdem einen Tag, den du genießen konntest?
Also das hängt ja mit dem Artikel zusammen. Ne? Genießen, ja, in dem Moment ist das immer sehr unbefriedigend. Also in der Regel, es ist nicht ein komplett vergeudeter Tag, würde ich überhaupt nicht sagen. Jeder Angeltag ist besser als kein Angeltag, ohne Zweifel.
Ja, ich sag das auch immer, jeder Angeltag ist
aber
besser als Tag auf dem Sofa.
Ich habe halt zum Beispiel Anfang des Jahres, ich glaube, 3 Wochenenden hintereinander in Holland verbracht. Weil ich habe noch keinen riesengroßen Barsch gefangen. So ein 50 Zentimeter Barsch ist halt so ein Traumfisch für mich. Habe ich noch nicht gefangen und wir haben da auch so ein kleines Projekt laufen und ich bin dann auch privat dann jetzt mehrfach hingefahren. Und da habe ich wirklich 6 Angeltage hintereinander nicht einen verdammten Barsch gefangen.
Das war diesen Winter oder letzten?
Nee, diesen Frühjahr.
Frühjahr,
Sommer, nicht im Hochsommer, aber davor. Ich war irgendwie 6 Wochenenden da. Mit dem Anfahren und so. Und hab halt nichts gefangen. Und am letzten Tag.
Gar nichts oder nur den Fuffi nicht?
Nee, gar nichts.
Boah.
Gar nichts. Ja, und am 6. Tag also kriege ich einen Biss. Ganz sicher Barsch, ja. Mhm. Ganz sicher Biss beim Sirik-Angeln und so. Und da reißt der Knoten.
Komm, wir gehen.
Das war echt hart, ja. Also. Ich fahre da wieder hin, aber eben das ist genau der Punkt, das ist der Anreiz, ne?
Ja.
Das ist eine Sache, die man irgendwie noch erleben will, aber das war schon ein Niederschlag, muss ich sagen. Und dann die Gurkerei zurück auf der Autobahn da 8 Stunden nach Berlin und da bist du ja fertig.
Aber trotzdem hast du es irgendwie noch genossen?
Klar.
Okay.
Das ist eben dieses Explorer-Thema. Genau. Ja?
Und damit leiten wir über zum Essay, zu dem Aufsatz von dir. Der sprichst du darüber, dass der Fang besonders wertvoll ist, wenn er nicht garantiert ist. Ne? Also, dass man etwas nachhascht, von dem man nicht sicher ist, ob es passiert. Da möchte ich mal die These aufstellen, du hast ja auch viele Thesen aufgestellt, ne? Ob das Fangen wirklich ein Zufall ist oder ob sich das durch Können und wissenschaftlich maßgeblich beeinflussen lässt. Was meinst du dazu? Also kann man sich das sozusagen selbst auch kaputt machen oder verbessern dadurch vielleicht noch? Also wir Angler sind ja immer erpicht auf mehr Wissen und mehr Knowledge über ein Gewässer.
Wird erstaunlicherweise kontrovers diskutiert, die Frage, der Skill-Effekt, ne, der Fähigkeitseffekt.
Ach, da gibt's sogar
Literatur zu. Als normaler Angler sagt man, natürlich ist das kein Zufall. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist ja auch die ganze Idee von Angelturnieren zum Beispiel. Das ist ja nicht Zufall, dass da die gleichen interessanten Personen da regelmäßig da irgendwie weit kommen. Als kleiner Bengel, wenn du da an die Matchfischereien im Angelverein denkst, ja, das ist ja nicht Zufall, dass Heinz und Horst, die waren immer Erster, Zweiter oder Dritter.
Ja.
Also als normaler Angler ist es völlig klar, dass es nicht Zufall ist. In der Wissenschaft erstaunlich kontrovers diskutiert, weil es nicht einfach zu untersuchen ist. Wir können eindeutig belegen, wir haben selbst einige Studien dazu gemacht, wir haben richtig kontrollierte Studien mit wenig und viel Angelerfahrung und gleichem Angelgerät und zufällig ausgewählt an welchen Stellen. Und also wirklich kontrolliert, eindeutig gibt es einen Skill-Effekt. Mindestens doppelt so hoch oder sogar beim Barschangeln war es 6-fach höher. Ein Skill-Effekt und je größer der Fisch war, desto stärker war der Skill-Effekt beim Barschangeln zum Beispiel. Natürlich ist.
Die haben auch noch größere.
Die haben auch noch größere gefangen. Und wir haben in der Studie auch die Barsche verfolgt mit Sendern. Also wir wussten ganz, wir haben die Bootsangler, das Gewässer war neu für alle, die haben kein Echolot bekommen. Mhm. Die haben alle die gleichen Routen in die Hand bekommen und mussten individuell auf dem Boot fischen.
War das vom Müritz?
Nee, das war so ein kleiner uckermärkischer See, wo wir viel machen, der unter unserer Kontrolle ist. Da weiß ich ganz genau, was da drin ist und so weiter. Und wir haben Sender in Barsche gesetzt und konnten eben mit dem GPS auf dem Boot sehen, wo die waren, die Angler, wo waren die Barsche. Eine Stichprobe natürlich. Und der Effekt war, also alle haben gleich gut die Barsche gefunden. Teilweise auch zufällig. Mhm. Nicht ganz zufällig, ne? Man guckt an die Kanten und so, wo die Barsche eben stehen. Aber egal, welche Angelfertigkeit man selbst berichtet vor dem Angelexperiment gesagt hat, ja, ich bin relativ guter oder relativ schlechter Angler, mhm, haben wir gescored mit einer Umfrage. Die haben alle gleich gut die Barsche gefunden. Gefunden.
Mit Echoloten oder?
Nein, ohne.
Aber die hatten Tiefenkarten oder auch?
Nö, nicht? Auch nicht.
Okay.
Es war so, ne?
Intuitiv. Intuition.
Aber der sich selbst als Angel erfahren und mit gutem Angelkönnen einschätzende Angler hat sechsfach mehr gefangen. Und je größer der Fisch war, desto mehr. Also, das Anbieten, ja, okay, des krass, Köders, ja, ja, die Bisserkennung, all das spielt eine Riesenrolle. Und in der Tat ist es so, dass so studienübergreifend etwa 15% der Angler mehr als 50% der Fische fangen. 15% fangen 50% der Fische. Mit anderen Worten, der Angelerfolg ist hochgradig ungleich verteilt. Hängt natürlich aber auch mit der Investition von Zeit zusammen. Und das ist ein bisschen auch der, ja, Zufallsfaktor. Der spielt eine Rolle. Ich kann es ja auch einfach aussitzen, ne? Ich kann einfach die ja, Beißzeit erangeln, indem ich einfach
viel lange
Zeit ist Fisch.
Ja.
So, also, und das sind natürlich die guten Angler sind auch die, die am Ball bleiben, die konzentriert angeln, die viel angeln. Und die fangen dann einfach viel, viel mehr als ein Gelegenheitsangler.
Gibt es wissenschaftlich tatsächlich gut belegbare Fangfaktoren, so Standort, Temperatur, Licht, Wasserstand, Angeldruck, Köder oder Wetter oder sowas? Also gibt's da was man wissenschaftlich erfassen kann?
Absolut. Haben wir auch mehrfach untersucht und viele andere auch. Natürlich wissen wir nicht alles, aber es gibt so drei Hauptfaktoren. Der erste ist also eigentlich einleuchtend. Ich muss erstmal da die Rute hinwerfen, wo der Fisch ist. Also Standort. Mhm. Und die Fische sind ja nicht irgendwie zufällig im Gewässer verteilt. So, ne? Nee. Also genau. Und da kann natürlich Technik helfen, aber auch Erfahrung und so. Also ich muss die Fische finden. Wenn ich sie finde, beißen sie nicht immer. Also der zweite Faktor ist Beißzeit. Mhm. Ist eindeutig von Fischart zu Fischart, auch von Fischgröße zu Fischgröße unterschiedlich. Die fressen nicht den ganzen Tag. Wer das natürlich besser erahnt, die Beißzeit, oder aussitzt, fängt mehr. Der dritte Faktor sind die Gerätefaktoren. Also zum Beispiel, ich kann nicht einen kleinen Barsch mit einem großen Köder fangen, weil ne, der beißt ja einfach nicht. Also du hast so ein paar Köderfaktoren dabei, Größe spielt eine große Rolle, wie ich den Köder animiere. Auf dem Naturköder zum Beispiel, wenn sie in den Beißzeit kommen, beißen sie fast immer. Beim Kunstköder ist das eben nicht der Fall. Mhm. Und du hast dann halt auch Individualität bei den einzelnen Fischen, haben wir in dutzenden Studien untersucht.
Da kommen wir auch gleich nochmal genauer zu.
Genau, und so dass der Angler schon einiges beeinflussen kann. Wetterfaktoren spielen eine große Rolle bei einigen Arten, also zum Beispiel beim Hecht. Voll- und Neumond, kaltes Wasser, Wind sind Fangfaktoren.
Ist das ein Mondthema wirklich
erforscht? Ja, ist belegt, haben wir selbst untersucht.
Scheiße.
Ja, also Voll- und Neumond hat höhere Weißraten, unter Kontrolle von Luftdruck und so, das spielt keine Rolle beim Hecht. Also wenn du die andere Sachen anschaust, das ist ein bisschen artabhängig, ne? Also generalisieren würde ich jetzt ungern, aber beim Hecht haben wir es konkret untersucht. Voll- und Neumond, Wind, kaltes Wasser. Mhm. Absolut, ne? Dann steigen die Fängigkeiten. Aber von allen Faktoren, die ich gerade genannt habe, der wichtigste ist der Angeldruck. An den Tagen vor dem eigentlichen Angeltag.
Ja.
Je höher der ist, desto schlechter fängst du.
Ja, also ich würde das belegen. Ich habe den großen Luxus, dass ich ein langes Wochenende immer habe, dass ich freitags frei habe. Da arbeite ich entweder an eigenen Projekten, so wie dem Podcast hier, oder bin selbstständig noch nebenbei. Oder ich gehe halt angeln. Und das mache ich seit ein paar Jahren bewusst donnerstags abends oder freitags, weil die Fische meistens Samstag, Sonntag richtig auf den Kopf kriegen, in den Gewässern beackert werden, weil dann alle angeln gehen, und ich kann sagen, dass ich merklich besser fange an meinen Freitagen, wo die Fische ein paar Tage weniger Angeldruck ausgehalten haben, wo ich meistens der Erste auf dem Wasser bin wieder, oder auch gerade zu den Uhrzeiten, zu denen ich dann angel, sind andere, ne? Und das, finde ich interessant. Also ja, aber zum Angeldruck kommen wir gleich auch nochmal. Mhm. Würdest du sagen, dass Angeln auch deshalb attraktiv ist, weil wir die Erfolge unserem Können zuschreiben und Misserfolge dann aber mit Pech oder mit Beißlaune erklären müssen? Also ist das auch was du untersucht hast oder was du beleuchtet hast in deinem?
Das wäre jetzt ein Teil von diesem Essay. Das ist tatsächlich eine Hypothese. Also Hypothese heißt, haben wir in den Raum gestellt. Ich glaube, es ist eine begründete Annahme, aber ist noch nicht belegt. Ich bin davon überzeugt, also persönlich, auch nach dem Studium dieser ganzen Neuroliteratur, dass dieses Belohnungssystem extrem wichtig ist, ne? Und ja. Das kann man natürlich beim Angeln erfahren, das kann man beim Gaming erfahren, das kann man im Sport erfahren. Das ist jetzt nicht angelspezifisch, aber wir nennen das Selbstwirksamkeit, ne? Ja, dieses, ich habe das Problem gelöst.
Genau, weil ich besser werde, so. Habe ich.
Genau. Mhm. Und dann habe ich habe das Gewässer verstanden. Ich habe den, das ist ein Riesenanreiz. Und ich meine, wenn du das einfach mal auch populärwissenschaftlich, es gibt eine reichhaltige Literatur zum Angeln mittlerweile medial, YouTube und also, ne? Wenn man sich da mal wirklich reinhört, wenn die engagierten, ich würde sagen, fast schon suchtgefährdeten Angler, ne? Also wo das Lebensinhalt wird, wenn du die Reden hörst, ne, das ist natürlich genau das Ding, ne? Also dieses Abenteuer, dieses ich hab's geschafft, ich habe diesen seltenen Fisch gefunden, und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Aber auch wichtig, die zu akzeptieren, das ist ein Freizeitthema, das ist eine Freizeitaktivität und deswegen auch hochgradig divers in den Motiven. Also wir haben beim Angeln alles. Ne, vom subsistenzorientierten Menschen, der wirklich angeln geht, um zu essen, der das vielleicht auch braucht, ne, bis hin zu diesen extremen Abenteurer-Explorer-Leuten, die irgendwie besondere Angelerlebnisse im Ausland und schwierige Fische, und wenn man nichts fängt, ist okay. Also du hast da eine riesen Vielfalt, deswegen ist dieses Verallgemeinern ganz schwierig, glaube ich, weil es eben für alles auch einen anderen Typ gibt und eine Ausnahme.
Finde ich ganz wichtig, das nochmal zu betonen, ne? Weil man vergleicht sich ja auch gerne mit den Leuten, und ich habe das so im familiären Umfeld oder im Freundeskreis mit Leuten, die, denen ich früher als Jugendlicher meinen Angelschein gemacht habe, die dann so ein paar Jahre nicht geangelt haben, habe ich auch eine lange Pause in meiner Vita gehabt, ne? Und ich war so der erste von unseren Jungs vom Dorf, der wieder angefangen hat zu angeln, und habe dann da jetzt so ein, zwei Jungs, die wieder angefangen haben, und bei denen ist dann das auch so, dass sie denken, Alter, wenn ich denen dann erzähle, so, jo, ich war auf der Elbe, wir haben 21 Zander gefangen. Und dann sagt der, Digga, ich angel seit 2 Jahren hier wieder, ich habe mir extra ein Boot gekauft und ich habe erst einen Zander wieder gefangen. So, und da sag ich auch mal, ja, vergleich das nicht mit mir so. Ich gehe so oft angeln, ich habe mich da so reingefuchst, ich kenne die Spots, ich weiß, welche Tide, ich weiß, welche Köder an welcher Stelle und so weiter.
Und du fängst ja auch nicht immer
21. Und ich fange ja auch nicht immer 21 genau. Fische. Aber, und das finde ich witzig zu wissen, hier aus meinem Umland kommen ja auch der ein oder andere berühmte Turnierangler, der auch viel schon gewonnen hat, und hier gibt's ja durchaus, die gehen ja auch privat angeln, und wenn man mit denen privat angeln ist, sind's auch immer dieselben Nasen, die am Ende am meisten gefangen haben, die am schnellsten an Fisch kommen, die den Kot geknackt haben an dem Tag, und wenn das einfach nur Quappenangeln ist, habe ich schon hier Leute, Profis gesehen, die bei -1 Grad Nieselregen beim Quappenangeln 20 Minuten lang ihren Hänger gelöst haben, weil sie erahnt haben, dass da vielleicht am anderen Ende noch eine 20 Zentimeter Quappe hängt.
Absolut.
Und die Freude, die bei denen in den Augen ist, ist dieselbe, ob die einen 80er Zander gefangen haben. Genau aus dem Grund, den du eben gesagt hast, ne? Dieses, ich hab's geschafft, mein Plan ist aufgegangen. Und da ist auf jeden Fall neurobiologisch bei den Leuten noch mal ein bisschen was anders verortet, glaube ich,
als
beim Durchschnitt. Und deswegen finde ich schön, dass du das gerade noch mal betont hast. Wir haben eben über die Fangbarkeit der Fische gesprochen, ne? Und da würde ich noch mal aus dem Essay aufgreifen wollen, dass Fänge ja ungleich verteilt sind, das hatten wir ja eben, und wenige Angler auch möglicherweise wenige Fische prägen, also beziehungsweise prägen dann einen Teil des Erfolges, ne? Also das sind dann ja die großen Fische, die auffallen und so weiter. Und wir wissen ja, dass es innerhalb eines Bestandes von Fischen besonders aktive, mutige oder aggressive Fische gibt. Also wir sprechen, oder ihr Wissenschaftler sprecht, glaube ich, von der fangbaren und nicht fangbaren Population von Fischen. Und die werden ja wahrscheinlich dann auch überproportional häufig gefangen, oder? Also
absolut. Also das ist jetzt mittlerweile bei einer ganzen Reihe von Fischarten untersucht worden und auch nachgewiesen worden, dass nicht jedes Individuum gleichfängig ist, bei gleicher Größe, ne? Also innerhalb einer Hechtpopulation gibt es eben Individuen, die gleich groß sind, aber der eine lässt sich einfacher angeln mit Köder X als ein anderer. In der Regel mit Kunstködern. Also da ist der Effekt besonders ausgeprägt. Und jetzt kann man sich fragen, na, woran liegt denn das? Also das kann jetzt an ganz vielen Merkmalen liegen. Also ich kann aggressiver sein, mutiger. Vielleicht reagiere ich auch als Individuum sensitiver auf bestimmte Schallwellen zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja ganz viele Mechanismen, die dazu führen. Aber der Fakt ist, dass Einzelne besser oder schlechter fängig sind. Eigentlich ist jeder Fisch irgendwie fängig. Es sei denn, er versteckt sich in einem Lebensraum, der nicht zugänglich ist, dem Köder. Haben wir auch festgestellt. Es gibt also Hechte tief im Schilf. die kommen das ganze Jahr nicht raus. Thomas Kleefurt rennt da in der Küche rum, der hat das untersucht, ja. Also da gibt es ein paar Individuen, die das ganze Jahr irgendwo, die also wirklich unfängig sind, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. So. Und jetzt kommt es drauf an, ob ich eine entnahmeorientierte Fischerei habe, dann sind die Gutfängigen im Kescher auf dem Mindestmaß und tot.
Genau.
Und ich habe eine Selektion auf diejenigen, die schlechterfängig sind. Das ist eine Evolutionsperspektive, weil die schlechterfängigen mehrere Reproduktionschancen haben und ihre Gene weitergeben.
Genau.
Das ist ein Mechanismus.
Ja.
Du sprachst eher von dem sofortigen Mechanismus. Ne? Man fährt auf einen Spot, fängt die in dem Moment fängigen Individuen.
Genau.
Und zum Beispiel, weil ein Entnahmefenster herrscht oder weil die untermaßig waren, hat man die zurückgesetzt.
Genau, darauf wollte ich
hinaus. Darauf wolltest du hinaus.
Und angeln wir immer auf denselben Bestand an Fischen.
Genau. Das ist sozusagen ein zweiter Mechanismus. Das ist, das nennen wir Lernen oder Plastizität. Das hat mit Genen jetzt erstmal nichts zu tun, sondern in dem Moment, kein Fisch findet das super cool, geangelt zu werden. Man hat eine Verletzung, man hat gekämpft und vielleicht war man auch an der Luft und so. Und das merken sich die Viecher halt, ne? Und werden dann vorsichtiger. Das ist das Hakenvermeidungslernen. Und das ist eben der sofortige Effekt von Angelaufwand. Wenn ich einen Spot halt hart beangel, den Teil der Population gefangen habe, zurückgesetzt habe, vielleicht gibt es sogar soziales Lernen. Beim Karpfen haben wir es untersucht, auch festgestellt. Also man muss gar nicht geangelt werden und lernt trotzdem.
Ja.
Und man wird dann schlechter fängig.
Das hat auch der Mager in der Küche hier, glaube ich, rausgefunden.
Ne? Naja, das haben wir tatsächlich später nochmal wirklich kontrolliert untersucht. Ist aber bei den Raubfischen zum Beispiel sehr schlechte Befundlage, beim Karpfen sehr gute. Also eigentlich ist dieses private Lernen. Die eigene Hakerfahrung reduziert meine Reaktivität. Und dann, ja, gut, kann man das unterschiedlich bewerten. Ne? Man kann es aus Anglersicht jetzt erstmal ist vielleicht anspornen. Ne? Oder scheiße, weil ich fange schlechter.
Ja.
Je nachdem. Aus Bestandssicht natürlich super. Aus Bestandssicht
super.
Mega.
Ja,
genau. Weil eben nicht jeder an der Angel hängt.
Du sprichst ja auch davon, wenn wir jetzt schon bei Hakenvermeidung und Lernen und sowas sind, ne, dass Angler und Fische sich seit Jahrzehnten in so einem Wettrüsten befinden. So, ne? Und das ist, so ist die Technik, die entwickelt sich weiter, sowohl in Ködern als auch Ausrüstung, Echolote, Boote und so weiter. Und dann gibt's auf der einen Seite noch die Vermeidung beziehungsweise das Erlernen der Fische oder auch das, was wir eben gesagt haben, das Herausfangen einer fangbaren Population aus einem Gewässer, die dann im Zweifel ihre Genetik auch nicht weitergibt. Ne? Und ich kenne das von mir selber, dass ich mir manchmal denke, so boah, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier keine Fische sind. Und ich mache dann gerne, wenn wir Zanderangeln sind, dass ich dann irgendwann mal das LiveScope auspacke und einfach gucke und vertikal angel, ob da überhaupt Fische sind. Und Zander sind ja auch dafür bekannt, also jeder, der vertikal mal angelt oder pelagt hat, sieht, dass 20 Fische zum Köder kommen und davon beißen vielleicht 3 und davon fängst du einen. So, ne? Und die anderen hauen immer wieder ab. Aber um dann mal zu gucken, sind überhaupt noch Fische da? Und reagieren die, ne? Was machen die? Und das ist super spannend. Ich habe wahrscheinlich auch schon in dem Podcast öfter mal gesagt, dass Profis aus dem Rheindelta dann davon berichten, dass wenn sie auf einen Spot fahren, dass Einkuppeln vom Motor reicht schon, dass sie auf dem Scope sehen, dass in 30 Meter Entfernung die Fische abhauen, die großen, ne? Also die sehen dann vielleicht irgendwo einen großen Zander, fahren da drauf zu mit dem Forward-Modus vom Live-Scope, nimm den Gang raus und das Klacken reicht dafür, weil der Fisch schon mal gefangen wurde und zack ist der weg, ne? Was lernen Fische aus der Fangerfahrung? Also lernen die einen bestimmten Ködertyp oder einen Platz oder eine Angelsituation? Gibt's da irgendwas, was du dazu sagen kannst?
Oh, da könnte ich jetzt Stunden reden. Also zunächst einmal diese Koevolution, dieses Wettrüsten ist völlig normal. Das hat der Mensch, technische Innovationen macht er ja ständig.
Ja.
Warum macht er das? Macht Spaß, aber in der Regel aus Effizienzgründen. Mhm. Und so ist es beim Angeln genauso, ne? Geflochtene Schnüre zum Beispiel, Kohlefaserruten, der Boilie beim Karpfenangeln, das Futterboot und. Mhm. Jetzt sind wir beim Live-Sonar und so. Also Live-Sonar ist nichts Besonderes. Das hat der Mensch schon immer gemacht und das ist eine Reaktion auf Effektivitäts- oder Effizienzmotive und natürlich auch eine Reaktion auf immer schlechtere Fängigkeit. So, das boostet die Fängigkeit dann wieder. So. Was der Fisch nun macht, der versucht natürlich nicht geangelt zu werden. So, das ist ein Überlebensinstinkt. Einerseits Evolution, haben wir schon gesagt. Es gibt eine Selektion auf Merkmale, die schlechter fängig sind. Mhm. Wir reden aber jetzt vornehmlich über dieses Lernen. Da macht der Fisch Assoziationslernen. Der assoziiert Reize, die ja irgendwie mit Gefahr in Zusammenhang bringen.
Okay.
Also der Fisch, und wir haben es untersucht beim Karpfen, wir haben es aber untersucht auch beim Barsch und beim Hecht. Da sind jetzt die Reize unterschiedlich, aber wenn jetzt sozusagen als Angler solche Karpfen angeln, als wir noch nicht die Kamerasysteme hatten. Jetzt haben wir ja unter Wasser GoPros und so weiter. Mhm. Da wurde alles Mögliche fabuliert. Ich schmeiß die Rute raus mit dem Boltrick und schmeiß die auf den Futterplatz und ich fange nur noch nachts Fische. Ja, die sind dann nachts erst hingeschwommen. Ja, scheiße. Thomas Kleefuth hat in seiner Doktorarbeit gezeigt, dass die auch tagsüber weiter vor sich hin fressen. Aber die haben eine Fähigkeit, bestimmte Merkmale dieses für sie gefährlichen Gerätes, in dem Fall Haken, Schnur, Blei, wie sauge ich sozusagen diesen Köder an, wie bewegt er sich, spüre ich irgendwie Schnur auf den Lippen und fange dann an, den Köder auszuspucken. Und das machen die Karpfen hunderte Male, das haben wir auf Videos festgestellt. Ne? Naive Karpfen, die haben wir dann beangelt, 5 Tage lang waren sie super fängig und danach hast du da einen Fisch gefangen von 100. Und nur noch nachts. Warum nachts? Weil sie dann nicht mehr so genau ihre Sinne im Griff haben und einfach mehr Fehler machen. Ne? Beim Hecht haben wir die Studie noch nicht publiziert, ist genau das Gleiche. Die haben gelernt, die Reize, die ein Kunstköder ausstößt, die Bewegungen, die Schallwellen unter Wasser, die sich ja sehr gut auf die Seitenlinie übertragen, das haben die spitz gekriegt. Die wissen, das war zunächst hochattraktiv. Die sind da drauf gescheppert auf die Köder in unserem Experiment, wie nichts Gutes. Und nach 3-4 Wochen Angeln sind sie gar nicht mehr hochgekommen beim Trolling und haben sich den Köder gar nicht mehr angeguckt. Die wussten, dass von diesen Schallwellen Gefahr ausgeht. Ja. Oder wenn sie hochschwimmen, folgen sie nach, schwimmen dem Köder hinterher, nippeln so ein bisschen am Shad hinten am Schwanz rum.
Ja.
Und dann kriegst du nochmal einen Biss. Also es ist nicht so, dass du gar nichts fängst, aber halt substanziell verändertes Verhalten. So, und das ist einfach Assoziationslernen. Und so ist das bei dem Live-Sonar genau das Gleiche. Da ist es eben eine Geräuschkulisse vom Motor. Der Bugmotor ist ein großes Thema.
Boah, da habe ich ja schon also Ärger gekriegt
vom Bugmotor ausstellen und
ja.
Ist aber vom Mechanismus das Gleiche. Die Fische merken Assoziationen und stellen dann auf vorsichtiges Verhalten um.
Ja.
Dass sie den Platz meiden, wie man und der Karpfenangler, ne, haben wir nicht feststellen können.
Ah ja,
ne? Und das freie Futter, was man da, ist ja super. Die sind da weiter schön umhergeschwommen, haben gefressen und der Hakenköder war immer das allerletzte, was noch eingesaugt wurde, weil es 100 Mal ausgespuckt hat.
Ja.
Ne? Genau, also ein guter Platz, da sind die Fische, weil es Nahrung bietet, so, oder Schutz. Das sind die beiden ökologischen Gründe, deswegen sind Fische irgendwie vielleicht auch hydrodynamisch, manchmal bei starken Fließstrecken suchen sie auch Schutz auf im Winter und so. Aber diesen guten Platz werden sie in der Regel nicht aufgeben. Sie deswegen werden lernen,
Spots auch oft
Spots. Die bleiben gut. Und da sind Fische, aber sie lernen eben nicht mehr anzubeißen. Bringst du dann Naturköder, ist nicht mehr erlaubt. Ne? Bei uns leben dann Köderfisch zum Beispiel tödlich.
Ja.
Das lernen die gar nicht.
Ich wollte eben, als du das mit so einer Leidenschaft erzählt und gestikuliert hast, wie die Karpfen die Haken und Rigs ausspucken und sowas, wollte ich zu dir sagen, Digga, mach da nicht so eine Wissenschaft von, aber dann ist mir eingefallen, dass du Wissenschaftler bist. Das ist ja witzig, aber krass, man sagt das ja immer zu den Leuten, ne? Mach da nicht so eine Wissenschaft von so, aber du hast ja vollkommen recht und ich finde, das sind ja Dinge, die wird jeder von uns, der viel angelt, kennen. Ne? Also ich kenne es von meinem Hausgewässer auch, dass da der Angeldruck, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, so gestiegen ist und auch die Bordbootdichte total gestiegen ist und dann wir gemerkt haben, dass die Fische an den Wochenenden gar nicht mehr fangbar waren oder nach den Wochenenden, weil ich das Gefühl hatte, sobald da so diese ganzen Boote sind, ja auch diese ganzen Spritverbrenner, Jetski-Fahrer, so, die den da rumballern und einfach dieses mit dem Boot rumfahren. Ich glaube, das nervt Fische auch, die lernen das auch. Ne? Ich meine, wie guck hier raus, hier ist gerade ein riesen Tanker rumgefahren und hier kann man gut Zander angeln und so, die gewöhnen sich dran. Aber ich kenne Leute, die haben mich angeschnauzt und gesagt, verpiss dich mit deinem Bugmotor von meinem Sport, Alter. Ne? Also, ja, weiß ich auch nicht, aber ne, das ist ja, finde ich, total interessant. Würdest du denn sagen, dass dieser hohe Angeldruck eine Fangunsicherheit nochmal produzieren kann für, also die das nochmal attraktiver macht. Also ich lerne das bei mir, ich komme jetzt gerade auf die Grund, also es klingt für euch jetzt kompliziert, aber ich komme auf diese Grundthese zurück, dass das Nichtfangen ja auch das Angeln wieder attraktiv macht. Ich kenne es ja von mir selber, dass ich mir denke, also ich habe so einen scheiß Kanal bei uns, einen Schleusenkanal, ne? Der steht im Winter voll mit Weißfisch. Und da ist Beleuchtung, Schleusenanlage und so weiter. Da steht nicht ein beschissener Raubfisch zwischen. Nicht einer. Und ich fahre jeden Winter wieder in diesen bekackten Kanal, weil ich mir denke, es kann nicht sein. Und selbst Marco Frese, der ja auch Fischereibiologe ist und ein guter Angler ist, sagt, hey, da müssen wir hin. Ich sage, nein. Bin ich mit ihm da hingefahren? Das kann doch nicht sein, dass wir hier nichts fangen. So, nee, du fängst hier nichts, ne? Aber das ist ja immer wieder dieser Reiz. So, man fängt da nichts. Also, hast du dir das auch mal beleuchtet? Also, dass gerade dieses, das ist eine harte Nuss. Aber es muss gehen, so gibt's das?
Auf jeden Fall gibt's das. Es ist, wie gesagt, nicht normal verteilt oder vielleicht ist es normal verteilt. Es trifft wahrscheinlich die extremen Angler mehr als jetzt den Normalangler, ja, mhm. Der dann irgendwie mit 5, 6, 8 fischlosen Tagen dann irgendwann auch aufgibt,
ja,
und das Gewässer wechselt und vielleicht dann doch am Forellenteich mal landet, weil er seine Truhe voll machen will. Mhm. Sowas gibt's auch. Aber bei den extrem wirklich stark dem Angeln sozusagen verbundenen Personen gibt's diesen Effekt. Dass man halt, da muss doch und ja, so weiter. Man geht da immer wieder hin. Und das ist eben ein Riesenunterschied zur Berufsfischerei. Was aber dazu führt, dass der Angeldruck auch bei geringen Beständen und bei schlechtfängigen Beständen immer noch da ist. Ne?
Ja.
Man gibt nicht auf, so, weil es halt ein Kostenfaktor ist oder so. Da will ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, also wie wirkt Angeln auf Gewässer? Der Haupteffekt, wenn ich entnehme von Fisch, wenn ich Fische mitnehme in großen Mengen, was ja durchaus ein Thema ist, ne? Entnahmeorientierte Fischerei, auch in Deutschland, vernünftiger Grund, Fisch essen und so ist ja ein Thema.
Na klar.
Der Haupteffekt, den das Angeln hat, ist, dass die Fische weniger werden.
Ja.
Ja. Und kleiner werden.
Ja.
Ja, weil wenn ich viel entnehme, wird ein Fisch nicht alt, ne? Weil er halt irgendwann, nachdem er maßig geworden ist, irgendwann halt auf den Dötz kriegt.
Selbst so. wenn wir zurücksetzen, haben wir ja Mortalitätsraten.
Auch. Genau, das würde ich aber nicht so, also je nachdem wie, ne, zum Beispiel beim Hecht haben wir gerade eine Studie gemacht, die ist extrem gering, die Sterblichkeit. Ja. Das Hauptthema da ist wirklich Entnahme. So. Mhm. Und dann werden die Fische weniger, die Biomasse weniger und die Fische kleiner im Schnitt.
Verbuttung, ne?
Nicht, das ist ein anderer Mechanismus, das okay. ist nicht Verbuttung, sondern es ist einfach nur, dass die Durchschnittsgröße sinkt, weil die Fische nicht mehr alt werden dürfen. Oder nicht mehr alt werden.
Okay, wie durch äußere Einflüsse werden. Nee,
die nicht durch die Entnahme.
Ja, ja, okay.
So, also als Angler kann ich das abschätzen. Wenn ich nur noch untermaßige oder gerademaßige Fische fange, dann ist das in der Regel eine Befischungsdruck durch Entnahme.
Mhm.
Und dann kommt zusätzlich das Lernen. Das passiert aber nur, wenn ich viele Fische zurücksetze.
Ja. Klar.
Ne? Also, was weiß ich, weil ein Entnahmefenster herrscht zum Beispiel. Mhm. Oder aus welchen Gründen auch immer in Holland viel zurückgesetzt wird. So. Wenn wir jetzt abschätzen, was ist die relative Bedeutung auf die Fangrate, dann ist eigentlich diese Entnahme wichtiger als das Hakvermeidungslernen. Im Sinne der veränderten Fangrate.
Was vielleicht das Holland-Phänomen erklären könnte, so ein bisschen.
Und in Holland ist das eben nicht so. In Holland ist die Entnahme extrem gering.
Genau.
Aber es wird auch schwieriger. Ich war dahin, ich bin noch zu doof zum Barschangeln, fang 6 Tage nichts. Die Barsche waren da. Die konnten wir sehen auf dem Live-Sonar. Und da haben wir jetzt in der Studie festgestellt, dass wir ungefähr 50% Fangrate Einbruch nur durch Hakvermeidungslernen erwarten können. Zwischen einem Drittel zu 50% gegenüber dem unbefischten Zustand.
Da sind wir wieder beim.
Und das ist sehr viel. Ne? Ja. 30-50% Fangrateverlust, ohne dass sich die Häufigkeit der Fische ändert.
Mhm.
Okay. Die Frage habe ich jetzt vergessen. Also,
nee.
Trotzdem ist es ein Anreiz, ja. Es ist natürlich ein Anreiz für bestimmte Angler, weiter zu angeln.
Genau. Du machst hier die geilsten Überleitungen. Ich brauche gar nichts machen, weil wir sind nämlich genau bei dem Thema, wo ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen wollen würde. Das ist nämlich der hohe Angeldruck. Wie wirkt sich die Entnahme auf Gewässer aus? Nach Corona wissen wir alle, gab es einen riesen Angelboom. Grundsätzlich alle Outdoor-Hobbys, Campen, Radsport und so hat alles zugenommen. Und die Natur erfährt an ganz vielen Stellen plötzlich mehr Impact von außen oder von uns Menschen, weil plötzlich mehr Menschen die Natur nutzen, auch bei uns zu Hause. Und ich weiß aus Fangzahlen, die gemeldet werden müssen, ja, bei Angelvereinen oder oft gemeldet werden müssen, dass in meinem Hausgewässer die Zanderentnahme in den zwei Corona-Jahren fast sich verdoppelt hat. Und danach sind die Fänge merkbar schlechter geworden. Und also es war ein Gewässer, wo man wirklich 3, 4, 5, 6 Zander in einer Angelsession fangen konnte. Ne? Jetzt fängst du 3, 4, 5, 6 in einem Angeljahr so ungefähr. Ne? Also das haben auch viele dann die Lust verloren, da zu angeln. Also wo wir auch wieder bei diesem Durchschnittsangler, nenne ich ihn jetzt mal, sind. Also du siehst wirklich, wie im Laufe der Jahre danach dann die Leute am Ufer, wenn man mit dem Boot mal ein paar Kilometer fährt auf dem Fluss, sieht, es werden weniger. Und wollte ich eigentlich darauf hinaus, genau, wie krass wirklich auch einen spürbaren Impact diese überdurchschnittliche Entnahme bei einem Gewässer haben kann, wo ein guter Bestand war oder ist. Wir wissen ja nicht, ob die fangbare Population nur gefangen wurde.
Na, garantiert nur.
Ja, und da zeigt sich dann auch, dass es immer noch Fische gibt, die man fangen kann, nur halt nicht mehr tagsüber vom Ufer stehend mit Gummifisch, so beim Jiggen, sondern die müssen mit anderen Methoden, die ich jetzt nicht sage, weil manche Leute wissen, wo ich herkomme. Nein, aber das ist ganz klar, dass man da dann seine Technik umstellen muss und dass das Freilassen der Fische wahrscheinlich, also verändert das auch das Verhalten? Ja, muss ja, ne? Also durch die Hakenvermeidung, wie lange verändert das? Also vergessen die Fische?
Natürlich vergessen die auch wieder, klar. Also ich meine, da müssen wir jetzt nochmal wirklich einen Schritt nochmal zurückgehen, würde ich sagen. Also deine Ursprungsfrage ja, was bestimmt die Fischhäufigkeit, ne?
Ja.
Und die Bird's View, also ganz oben angeschaut, wenn ich hier auf die Weser schaue, der wichtigste Faktor auf unsere heimischen Fischbestände hat nichts mit Angeln und Fischen zu tun.
Nee, es ist ein
intaktes Das ist der Gewässerverbau, das sind die Dämme. Das ist jetzt Erwärmung in den letzten Jahren, Eutrophierung. Also müssen wir erstmal konstatieren, ne? Nicht, dass der Hörer jetzt mitnimmt, die Angler machen die Gewässer. Also der Haupteinflussfaktor auf Fischbestände hat nichts mit Angeln zu tun. So, erster Punkt. Was Angler durch starke Entnahme verändern können, ist die Biomasse, also die Gesamtkilogramm oder die Gesamthäufigkeit von Fischen. Mhm. Wenn sie stark entnehmen, werden sie weniger zahlreich. Wenn das Mindestmaß angemessen gewählt ist, und wir keine hohe Haksterblichkeiten durch Zurücksetzen haben, da müssen wir beim Barsch und beim Zander über Tiefen, große Fangtiefen mal reden, aber im Durchschnitt sind die Zurücksetzsterblichkeiten gering genug. Wenn das Mindestmaß hoch genug ist, gibt es keine biologische Überfischung durchs Angeln. Punkt.
Ich glaube, ich grätsch dir kurz rein, ich glaube, so der Daumenregel ist so 30% Mortalität, glaube ich, beim Zander, so ungefähr, wenn er auf einer moderaten Tiefe gefangen wird unter.
Viel geringer sogar.
Sogar
geringer. Kommen wir da, aber würde ich gleich nochmal besprechen wollen. Mhm. Also, grundsätzlich ist es nicht so, dass wir ein Gewässer überfischen im Sinne, wir haben so stark gefischt, dass sie nicht mehr vermehren können. Das nennen wir Rekrutierungsüberfischung. Was wir erreichen können, ist eine Größenüberfischung. Das hatte ich vorhin ja schon angedeutet. Das ist biologisch noch okay, da sind noch genug Fische da, aber die sind sehr klein. Das spüren wir. Ne? Und das Zurücklassen von Fischen, zum Beispiel eben, weil sie untermassig sind, führt dann eben zu diesem zusätzlichen Effekt der reduzierten Fängigkeit. Und das vergessen die Fische wieder nach einer gewissen Zeit. Beim Karpfen haben wir da 7 Monate, das ist ein sehr schlauer Fisch. 7 Monate, sehr lang. Bei den Raubfischen reden wir hier von Tagen oder Wochen.
Okay.
Ja, schlechter untersucht bei unseren Raubfischen, aber wir haben Forellenstudien gemacht, zum Beispiel, wenn wir da 5, 6, 8 Tage Pausen einbauen, wo nicht gefischt wird, dann geht die Fängigkeit auch wieder hoch.
Ah ja, okay.
Also das ist dann okay. So. Und wie jetzt der einzelne Angler darauf reagiert, das müssen wir schon nochmal einmal klarstellen. Das Essay, von dem du sprichst, das ist ja Tiefenpsychologie. Das ist unbewusst.
Ja.
Ne? In der bewussten Ebene ist gar nichts fangen oder sehr wenig fangen für die vielen Angler, also wenn das lange anhält,
ja,
verstörend. Und dann hören sie auch auf. Ne? Also es ist nicht, wir sollten jetzt nicht nochmal die Schlussfolgerung ziehen, ja, fisch die Bestände runter, mach sie schlecht fängig und alle Angler sind zufrieden, weil es so hart ist, die zu fangen.
Ja, ja.
So ist es nicht.
Okay.
Ne? Also, was wir aber auch wissen, ist, dass wir nicht maximale Fangraten bieten müssen beim Angler. Also das kennt ja jeder Angler, der, wenn das Angeln zu einfach ist, ist das auch nix. Ja. Also, ne, 50 Zander jeden Tag. Stell dir mal vor, du würdest jeden Zander, jeden Tag 50 Zander fangen. Du würdest aufhören zu zandern. Das sage ich dir. Das
ist richtig. Ja.
Es sei denn, du bist ein Subsistenzfischer.
Logisch.
Nur? Ja. Aber im Forellenteich zum Beispiel, wo man nach Kilo bezahlt wird, da gehen auch ein paar Angler hin, die wirklich Forellen jetzt fangen und essen wollen. Aber der Durchschnittsangler, der geht in dieses Gewässer nicht hin, weil das ist viel zu einfach. In kürzester Zeit fange ich da 100 Kilo Forellen.
Ja, aber glaube ich beim Forellenpuff auch ethische Gründe. Wo
man auch, ja, aber nee, keine Ahnung. Also es ist ja,
ich weiß, was du meinst.
Ja, ja. Von nix fang auf einen Fisch hoher Zufriedenheitszuwachs. Zwei Fische auch hoch und dann flacht das ab. Hm, ob ich jetzt 5, 6 oder 7 fange.
Ja.
Das sind ja Punkte. Deswegen ist eine Obsession der Bewirtschafter, möglichst viele Fische, möglichst hohe Bestände zu haben, völliger Unsinn. Du musst darauf achten, dass genügend Fische gefangen werden können. Dass es realistisch ist, ein oder zwei zu fangen, die dann möglichst groß sind. Das ist der Punkt. Und das dritte Wesentliche ist, möglichst wenig andere Angler. Überfüllung ist nicht gut fürs Anglererlebnis.
Gar nicht.
Nee, gar nicht.
Schon klar, ne? Ja.
Und darauf achten die Bewirtschafter zu wenig, weil dieses Thema Angelaufwandskontrolle ist ja so ein rotes Tuch. Ne? Und das ist, finde ich, also ist einfach nichts mit modernem Fischereimanagement nichts zu tun. Darüber müssen wir reden.
Genau, da reden wir beide auch gleich drüber, über die Management-Empfehlung, die man ableiten könnte daraus und die, ich glaub, weiß gar nicht, ob es im Paper steht, aber ich weiß, dass du darüber sprichst, dass man diese psychologischen Faktoren unbedingt in ein modernes Fischereimanagement mit berücksichtigen muss. Ich habe aber noch eine Frage zu den Beständen. Glaubst du, dass, oder gibt es Anhaltspunkte, an denen man als normalsterblicher Angler oder Gewässerverantwortlicher, Bewirtschafter, Gewässerwart oder wer auch immer erkennen kann, ob so eine fangbare Population nur weg ist oder ob die Fische wirklich dezimiert wurden? Also es gibt ja auch durch Fischwilderei oder sowas, wenn einer jetzt ein Netz durch einen normal großen Angelsee von einem Verein zieht, dann wird er dezimiert und da ist auch der nicht fangbare Bestand weg. Also hast du da Anhaltspunkte, wo man sowas sehen kann? Also ich stelle mir immer nur vor, das passiert irgendwo und dann bin ich von irgendeinem Verein, oder ich bin der Bewirtschafter von so einem Ding und denke mir, ja, jetzt mein Gewässer am Arsch, was soll ich jetzt machen? Und der Reflex von deutschen Anglern ist ja immer, wir besetzen.
Wir besetzen, genau. Also du sprichst ein Riesenproblem an, denn was wir vorhin gesagt haben, 50% Fangeinbruch ohne einen Fisch zu entnehmen, das ist jetzt eine Studie, die wir noch nicht veröffentlicht haben, ne? Haben wir beim Hecht jetzt untersucht.
Ja.
Das können wir natürlich nur deswegen nachweisen, weil wir den unbefischten Zustand kennen. Mhm. Weil das ein Gewässer ist, das gar nicht genutzt wurde.
Ja.
Wo die Fische in hoher Häufigkeit da sind und ich kann diese maximale Fangrate messen, die ich im naiven Bestand habe und dann den Rückgang haben. Das ist ja nicht die Realität von 99,9% der Angelvereine. Die haben einen genutzten Bestand seit vielen Dekaden mit Mindestmaß und einer täglichen Fangbeschränkung und so bewirtschaftet. Vielleicht gibt's da noch eine Ruhezone hier und da. Da kann man das sehr schwer einschätzen, es sei denn, man hat eben Langzeitdaten. Und das hapert eben daran, dass die Leute immer nur die Gesamterträge, also das, was entnommen wird, in die Fangstatistik, wenn überhaupt, eintragen. Ich müsste aber die Fänge auf die gefischte Zeit, also Fang pro Stunde oder pro Angeltag. Da kommst du natürlich nicht mehr drum rum, mit den engagierten, wirklich erfahrenen Anglern zu reden. Also wirklich die Spitze des Eisbergs, die wirklich, wo man sagt, die haben Angel können. Wenn da Fische da sind, fangen die.
Ja.
Das sollten eigentlich die Informanten sein. Plus zwei weitere Informationen. Das erste ist die Durchschnittsgröße, das hatte ich schon mehrfach gesagt.
Ja.
Ja, wenn die gerade über Mindestmassen alle Fische, dann habt ihr zu hart gefischt. Das hat dann mit der Fängigkeit weniger zu tun, das ist ein Entnahmeproblem. Und das zweite, was man sich anschauen muss, ist, gibt's da eine Naturverleichung? Also gibt's Jungfische?
Absolut, genau.
Und das kann ich durch Elektrofischerei und so weiter nachweisen, ne? Konkret zu sagen, wie viele Fische sind da, die ich nicht fange? Also das ist die 1-Million-Euro-Frage.
Ja.
Aber da lohnt es sich schon mit Live-Sonar und solchen Technologien, die zu nutzen, auch in der Bewirtschaftung. Das wird ja so ein bisschen verteufelt heutzutage, ne? Dass dieses.
Oh, da kommen wir
gleich. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich finde, das ist ein Top-Tool, um zu sagen, ja, guck mal.
Ja.
Ich habe hier noch den Freiwasserhecht und ich habe hier noch die Zander. Ja, ja. Die beißen nicht, aber die sind da.
Ja.
Und da muss ich eben nicht den LKW anrufen und den Fischzüchter und da irgendwie Besatz reinknallen. Ne?
Der sich da nicht vermehrt.
Der sich dann in der Regel nicht etabliert, genau.
Aus dem eckigen Teich. Du sprichst davon, dass Fangunsicherheit auch dadurch entsteht, dass der Angler nie richtig bestimmen kann, wo der Fisch jetzt gerade ist. Also nie sicher bestimmen. Ne? Sind wir auch jetzt wieder bei Technik oder bei Können, aber sprechen wir jetzt mal von größeren Gewässersystemen, großen Seen oder von, vor allem bei Flüssen finde ich super spannend. Flüssen mit angeschlossenen Seen noch schlimmer, wenn dann da auch noch nicht mal geangelt werden darf in den Seen und so. Ne? Gibt es mittlerweile neue Studien, die zeigen, wie mobil Hechte, Barsche und Zander vielleicht innerhalb von so verbundenen Gewässersystemen tatsächlich sind? Also Thomas, in der Weser wird ja gerade geforscht, das wird jetzt auch noch öffentlich gemacht bald, weil die mit Hilfe von Anglern da gefragt ist auch. Und der hat letzte einen Vortrag gehalten, den ich mir gestern auf Video angeguckt habe. Und da gibt es auch erste Erkenntnisse, die ganz, ganz interessant sind aus der Elbe. Hast du dazu irgendwie Erkenntnisse, die vielleicht einen Aha-Effekt auslösen?
Untersucht selbst habe ich Hechte und Barsche. Bei Zandern kann ich nur aus der Literatur plaudern. Aber das bei den drei Arten ist es im Grunde ein klarer Gradient. Der Hecht ist am stationärsten, am wenigsten mobil. Mhm. Barsch auf Platz 2 und der Zander ist am mobilsten im Großen und Ganzen. Das hängt so ein bisschen beim Zander mit Laichgebieten. Wo liegen die? Die liegen zum Beispiel hier in der Weser wahrscheinlich nicht, im Hauptstrom. Die müssen die Laichgebiete aufsuchen. Also da gibt es sozusagen im Saisonverlauf Mobilität der Population. Bei den großen Barschen, also Barsche haben wir im kleineren 25 Hektar See untersucht, hochmobil, suchen im Prinzip das gesamte Gewässer auf, schwimmen die ganze Zeit aktiv herum. Mhm. Und ne, in dem großen System haben wir das jetzt auch an großen Barschen im Haringsfleet untersucht, also im Rheindelta. Da waren die schon natürlich, weil das Gewässer groß ist, etwas mobiler im Sinne der Kilometer, die sie zurücklegten. Aber das war da nicht so, dass sie den Haringsfleet verlassen haben. Sonst ist das ganze Jahr in diesem natürlich Großgewässer geblieben. Ne?
Ja.
Und beim Hecht ist es noch extremer. Wir haben das an den Bodden untersucht. Da gibt es auch da wieder natürlich Individuen, die sehr viel wandern, einige nie. Und im Durchschnitt ist es halt ein stationärer Fisch. Der hat ungefähr so einen Home Range und so einen Aufenthaltsraum von 150, 200 Hektar. Das kann der natürlich auf dem Bodden erledigen. In so einem 25 Hektar See gibt es das gar nicht. Ja. Ne, aber im Bodden ist das. Aber der Austausch von, sagen wir mal, einer Lagune zur nächsten ist extrem gering.
Ach krass.
Extrem gering. Ja?
Okay.
Also das sind wirklich Teilpopulationen, die innerhalb ihrer Lagune dort manchmal auch eine Bucht haben und dort eigentlich ihr Leben fristen. Ja?
Und das finde ich super spannend, weil man ja gerade von Hechten immer so die, ich kenne es aus meiner Jugend und so, ja, die ziehen dann hier aus der Weser dahin und dann sind die auf die überfluteten Wiesen und dergleichen.
Das kann sein. Ich kann ja nur berichten, was ich untersucht habe an den Bodden. Da gibt's, ne? Aber natürlich gibt's auch Berichte bei Muskies, zum Beispiel den großen amerikanischen Hechten. Mhm. Und auch bei einigen Hechten in großen Seen gibt's genau das Phänomen. Mhm. Es gibt einige, die dann auf Überflutungsflächen und so weiter einwandern über 40, 50 Kilometer Entfernung. Ja. Aber ist nicht der Regelfall.
Das passiert wahrscheinlich dann auch eher bei den Fischen, die viel pelagischen, großen, tiefen Seen unterwegs sind, die dann flache Laichgewässer einfach brauchen, weil es wenig flache Buchten gibt oder so.
Genau.
Würdest du sagen, dass manchmal auch so saisonale Ansammlungen von Fischen gute Bestände vortäuschen können?
Ja.
Also dass quasi also dass auch eine Abwanderung von Fischen einen Zusammenbruch der Bestände vortäuschen kann?
Einerseits vortäuschen oder die Übernutzung befördern kann. Das ist jetzt nicht nur ein Anglerthema, aber auch ein russischerreiches. Das nennt sich Illusion of Plenty. Also mit anderen Worten, die Aggregation führt zu diesem vermeintlichen psychologischen Gefühl, gibt ja noch genug Fisch. Das sehen wir zum Beispiel beim Hering. Ja, beim Hering ist eine klassische aggregierende Wanderfischart, die kommt aus der Ostsee und geht dann in Greifswalder Bodden und dann fängt man da halt, also sind da auch viele so, ne? Und dann hat man so das Gefühl, oh, gibt doch viele. Aber sozusagen auf der Gesamtpopulationsebene ist die auch im Niedergang betroffen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann natürlich je nach Fanggerät Aggregationen dann auch einfacher beangeln oder befischen. Das ist jetzt nicht nur ein Angelthema, ne?
Ja.
Also wenn die sich aggregieren, sind sie natürlich auch dem Fanggerät sozusagen zugänglich, ausgesetzt.
Ja.
Wir sehen das natürlich bei wandernden Lachsen zum Beispiel.
Klar, auf die gerade in den Engstellen.
In den Engstellen mit Netzen und so gefischt wird. Deswegen haben die Alaska Lachse, die haben ja ganz rigide Quoten. Da wird ganz genau jeder Fisch gemessen, auch denn in der Berufsfischerei, da gibt's eine, und wenn das Ding gefüllt ist, dann ist Feierabend, ne? Damit noch genügend Fische eben hochwandern können, das sogenannte Escapement. Und da hilft natürlich so ein bisschen dem entgegen, dass so ein aufsteigender Lachs jetzt auch nicht super fängig ist jetzt bei der Angelfischerei. Aber da zum Beispiel zeigen aktuelle Studien, dass es durchaus auch Reproduktionseffekte geben kann. Selbst wenn ich den Fisch zurücksetze und ich den direkt vor der Eiablage sozusagen nochmal gefangen habe, dann zeigen Studien aus Kanada, dass die weniger nachkommen.
Das ist, glaube ich, bei Hechten auch so, ne? Dass der selbst beim Laichgeschäft relativ unbeeindruckt einfach wieder auf ihrem Platz schwimmen. Und
das tun sie, aber also beim Hecht ist es nicht untersucht, aber beim Lachs ist tatsächlich dieser Stress des Zurücksetzens dann auf die Eiqualität hat das negative Effekte.
Ach krass, okay.
Gut, das ist am Hecht noch nicht untersucht worden, ist auch nicht so ein Thema, weil die meisten Hechte dann ja in der Schonzeit sind, aber beim Lachs werden ja gerade die Aufsteiger beangelt.
Ja gut, aber bei den Müritzfischern hat ja, glaube ich, ob des guten Bestandes, der Hecht in zumindest in der großen Müritz keine Schonzeit.
Absolut.
Da weiß ich auch, dass es da Leute gibt, die gezielt dann auf die großen Fische, die dann vielleicht schon geleicht haben im März, höchstwahrscheinlich schon geleicht haben, ne, wenn die wieder anfangen zu fressen, aber noch in ihren Laichhabitaten in der Nähe irgendwo sind, dann gezielt auf diese Riesenfische auch angeln, ne? Und
das ist am Hecht.
Da hast du ja auch dann so, wir sprechen ja von Pre-Spawnern und Post-Spawnern, dann manche, die gleichen ja nicht alle zur gleichen Zeit, sondern wir haben dann auch, was weiß ich, in Schweden im Vänern Fische gefangen, die waren komplette Aale, zerbissene Männchen, die waren komplett fertig, ne? Aber eine Stunde später fängst du eine Bucht weiter plötzlich, so eine riesen fette Mutti, die noch komplett voll ist mit Laich, ne? Also das schon interessant.
Ja, genau, aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ne? Also man muss ein bisschen auch, im Fischereimanagement geht es ja nicht nur um das Individuum. Also das ist eine Bestandsfrage. Alle Individuen zusammen, ne? Und wenn ich jetzt wenn ich den Bestand gut bewirtschafte, nicht zu viel entnehme, dann ist es für den Bestand wirklich zweitrangig, ob ich dann irgendwie 10, 20 oder 30 der Großfische da kurz vorher noch fange und zurücksetzen muss. Mhm. Auch selbst wenn die nun irgendwie 10% ihrer Eiqualität dann verloren hätten, was nicht durch Studien belegt ist, ist für den Bestand völlig wurscht.
Ja.
In einem Bestand, der hart befischt ist, der wo jeder Fisch zählt, ist das dann ein anderes Thema. Und jetzt an der Müritz als Beispiel, also sowieso in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt's ja eine sehr liberale Fangbestimmung. So, warum? Weil die Bestände reichhaltig sind, so, weil einfach der Fischereidruck und die fischen ja auch nicht mehr so intensiv auf die Hechte zum Beispiel beruflich, ne, das war in DDR-Zeiten völlig anders, da ist gar kein Bestandsproblem. So, und dann kann man sich das auch leisten, einfach liberal mit den Fangbeschränkungen umzugehen.
Ja, da würde ich jetzt gerne tatsächlich ein Fass aufmachen. Es gibt ja mittlerweile im professionellen Kontext nennt man das Fischereimanagement. Vereinfacht sind es Regeln, die aufgestellt werden, die dann absichtlich das Fangen schwieriger machen und dann vielleicht auf der einen Seite, das sprichst du auch in deinem Essay an, glaube ich, dass das den Fangerfolg nochmal mehr aufwertet, ne? Wenn es irgendwie heißt, hier ist die Klassiker können wir auch gleich, oder würde ich gerne gleich nochmal gezielter drauf eingehen, Live-Sonar-Verbot oder es gibt ja auch Echolot-Verbote, Bootsverbote und so weiter und du fängst dann trotzdem da den Bums an. Ne? Also, und das finde ich halt auch immer so geil, dass die viele der Strategen, die man bei Angelturnieren sieht, die man in irgendwelchen YouTube-Formaten sieht, die machen auch ihr Livescope aus und stehen mit einer Warthose in einem Fluss und fangen trotzdem 20 Zander und fangen trotzdem den 90er und so. Ne? Also das finde ich halt immer geil. So, ne? Und was ich mal mit dir besprechen möchte, ist, was soll denn so eine Schonzeit, das ist ja der Klassiker von einer Regulation im Fischereimanagement, was soll die schützen? Das Laichen, die Wanderung der Fische zu ihren Laichgründen oder den Bestand? Also was will man mit der Schonzeit bewirken?
Ja, das ist echt super interessant, diese ganze. Also grundsätzlich ist es interessant zu observieren, im Unterschied zur Berufsfischerei wird beim Angeln ständig alles erschwert. Aber auch im eigenen System erschwert, ja, im Angelverein oder
vollkommen.
Bei einer Fliegenfischerstrecke. Dann wird der Widerhaken und dann nur noch die eine Köderart und so. Eigentlich ist es fast unmöglich, noch einen Fisch zu fangen. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, ein bisschen diese Psychologie, von der wir sprachen, hat aber auch was mit Gleichberechtigung zu tun. Also gerade im Angeln ist auch ganz häufig dieses Ungerechtigkeitsgefühl, also so ein sozialer Grund, warum Regeln installiert werden.
Genau.
Bei der Schonzeit nicht so sehr, aber das Futterboot oder das Zelt beim Karpfenangeln oder der Boily, und das hat was mit so einem Gerechtigkeitsgefühl zu tun, haben wir auch bei der Live-Sonar-Debatte, ist es ganz häufig, weil gibt's doch gar nicht gute Daten dazu, wie effektiv, und selbst wenn es effektiver wäre, hat das einen Effekt auf die Population? Das ist ja eigentlich die hegerische Frage, die wir stellen müssen. Aber trotzdem wird durchregiert, weil Menschen so ein Gefühl haben von Ungerechtigkeit. Und das könnte ja und so. Und dann werden Regeln installiert. Bei der Schonzeit oder allgemein beim Fischereimanagement Bestimmungen spielt immer die soziale Komponente und die hegerische, standerhaltende eine Rolle im Kontext unsicherem Wissens. Gerade bei Binnengewässern. Es ist extrem häufig so, dass es keine guten Daten gibt, sondern es haben sich so Geschichten weitergesponnen. Ja. Das beste Beispiel ist so Mindestmaß. Und da kann man auch gut zurückverfolgen in der Fachliteratur. Es ist so um 1900 ist das so richtig populär geworden. Und dieses mindestens einmal ableichen. Bis heute noch die Begründung, die ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Grundsätzlich die Idee, jedem Individuum einmal im Leben das Ableichen zu ermöglichen. Aber wenn 1 Milliarde zum Ableichen kommen sowieso, weil gar nicht gefischt wird zum Beispiel, brauche ich die Regel eigentlich nicht. Ne?
Ja.
Bräuchte ich nicht. So, als Evolutionsbiologe sträuben sich mir die Nackenhaare und sage, guck dir die Fischbiologie an. Ein Fisch ist darauf getimt, mit einer hochvariablen Umwelt umzugehen, wo ständig Laichausfälle sind, weil ein Hochwasser durchgerauscht ist, weil es mal zu warm war, weil ich ja dem einzelnen Ei eigentlich gar keine Energie mit auf den Weg gebe. So ein Fisch produziert 1 Million Eier und schmeißt sie da irgendwo in die Umwelt rein und hofft, dass da irgendwas durchkommt.
Wie wir Männer eigentlich.
Ja gut, da frag mal die Frauen, das ist auch gut untersucht, was die Reproduktionskosten der Menschen sind. Die sind krass. Ja. Also jenseits von Gut und Böse, energetisch gesehen.
Ja,
klar. Beim Fisch ist jedes Ei nichts wert. So, was heißt das aber? Das heißt evolutionsbiologisch, dass ein Tier nur dann seine Gene schlussendlich weitergibt, wenn er mehrfach zum Schuss kommt. Weil von den 10-mal Versuchen hat er es einmal geschafft, dass da 2 durchgekommen sind.
Wie hoch ist denn so eine Rate? Also wenn jetzt so ein Fisch...
Fast 100%. In den meisten Fällen, auch das ist schlecht untersucht, aber in den meisten Fällen überlebt gar niemand. Wenn das so wäre, dass 5% jedes Abgleichvorgangs überleben würden, wären die Gewässer überschwemmt mit Fischen.
Ach krass, okay.
Überschwemmt. Okay. Also evolutionsbiologisch ersetzt ein Weibchen im Laufe seines Lebens sich und ihr Männchen. 2 Ach, Nachkommen.
Wirklich?
Ansonsten steigt die Population.
Ach, wirklich?
Wenn pro Kopf mehr als 2 über das Leben produziert werden, steigt die Population.
Wahnsinn.
Und zwar exponentiell.
Sind wir dabei, da kommt gar nichts durch?
Da kommt nichts durch.
Oder der frisch geschlüpfte Fisch wird...
Dadurch, dass das Ei so wenig Energie hat, das hat ja nur ganz wenig Dotter und ganz wenig Energie drin, das schlüpft dann irgendwie so eine Schwächling, so ein Lärfchen, was da nicht schwimmen kann und so.
Ja.
Das verhungert, das wird vertrieben, das wird gefressen von 1000 Fressfeinden und so.
Ja.
Da gibt's einfach eine Riesensterblichkeit. Und der Fisch ist da evolutionsbiologisch drauf angepasst, indem er sagt, ich mache einfach ganz viele Eier und je größer ich bin, desto überproportional mehr mache ich. Und laich einfach 10-mal ab. So. Mindestmaß gibt ihm jetzt genau eine Chance. Einmal im Leben ableichen. Dann bist du schön maßig, dann kannst du ihn mitnehmen. Als Evolutionsbiologe Nackenhaare hoch, ne? Also, das ist ja absolut das Gegenteil von Evolution, ne? Also mal so ein Beispiel. Bei Schonzeiten, um deine Frage jetzt über einen langen Umweg.
Witzig, wie du ein Namefenster buchstabierst.
Wieso?
Ja, das ist ja dann.
Ne, das passt super.
Also, genau, das meine ich. Also, Wahnsinn. Das ist
evolutionsbiologisch total sinnvoll.
Krass, ja.
Zur Schonzeit ist auch so ein Beispiel. Wenn ich die Fachliteratur anschaue, gibt es keine einzige replizierte, kontrollierte Studie, die sich angeschaut hat, 10 Gewässer mit Schonzeit, 10 Gewässer ohne, über 10 Jahre. Das bräuchte ich ja aber, um zu sagen, ist das im Schnitt wirksam?
Ja, darauf
wollte unter ich hinaus. Allen Bedingungen.
Ja.
Diese Studie gibt's nicht. Sondern stattdessen hat man sich halt irgendwie so eine Dinge zusammengereimt, die sinnvoll sein können. Also, was soll eine Schonzeit tun? Die soll den Fisch in Ruhe ableichen lassen. Also zum Beispiel nicht diesem Stress von Fangen und Zurücksetzen auszusetzen. Ne? Das macht intuitiv Sinn. dann soll sie ja im Grunde ja allen Fischen das Ableichen ermöglichen, weil der Hecht zum Beispiel dann eine 6-wöchige Laichzeit. Manche kommen früh, manche spät. Meistens kommen die kleineren früh, die größeren später.
Ja.
Indem ich eine lange Schonzeit habe, erlaube ich einfach jedem, sich auch einen Partner zu finden und auszusuchen und irgendwie irgendwo hinzuschwimmen und so. Das macht intuitiv Sinn.
Ja.
Ich glaube, und das kann nur ein Glaubensspruch jetzt sein, weil es eben keine coole Studie gibt, der Haupteffekt ist weniger Angeldruck. Ich glaube, dass die Wirksamkeit von Schonzeit an sich darin begründet, dass einfach weniger in dieser Zeit,
dass die Fische Ruhe
haben. Einfach Fische Ruhe haben und die Entnahme, also das Angeljahr eben nicht 12 Monate hat, sondern nur 8.
Sag mal, sind angesichts der also super spannend, gerade mega. Ich knüpfe mal kurz. Nee, ich bleib nochmal bei der Schonzeit im Kalender. Kannst auch kurz drauf antworten. Wir haben ja schon verschobene Schonzeiten, die sich den Gewässern so ein bisschen anpassen. Da hat Deutschland ja mittlerweile gelernt, so. Das ist ja überall, bei den meisten Gewässern ist ab spätestens 1.2. der Hecht geschont. Bei vielen aber schon ab 1.1. und so weiter, ne? Aber würdest du bei diesen festen Kalenderzeiten, in Zeiten, wo wir solche Temperaturschwankungen, Klimaveränderungen haben, ist doch das Kalenderjahr eigentlich auch nicht mehr so richtig geil, ne? Aber es ist wahrscheinlich sozial die beste akzeptierbare Lösung für das Gros der Menschen. Ja. Ne?
Genau, was ich vorhin gesagt habe. Soziale Gründe mit bestandsbiologischen, mit unsicherer Umwelt. Das sind die drei Faktoren bei allen Geschichten. Und als Biologe würde ich sagen, unbedingt variabel. Ja. Weil der Fisch kennt kein Kalenderjahr, der kennt ein Temperaturregime. So.
Genau.
Ne? Und so ein frühjahrsleichender Hecht, der ist halt, der muss halt eine gewisse Temperatur kommen.
Ja.
Beim Zander ist es ein bisschen später, aber der hat auch eine gewisse Temperaturschwelle. Übrigens, das ist eine Art, wo eine Schonzeit total sinnvoll ist. Mhm. Weil das Wegfangen aus den Nestern, das ist wirklich ein Punkt, ne? Aber im Grunde müsste man das anpassen an entsprechende Temperaturen oder so breit fassen, dass alles abgedeckt wird.
Ja.
Und dann kommt die soziale Frage, ja, dann darf ich aber nur 8 Monate statt 12 oder 10, ne, dann kommt dieses Soziale ins Spiel. Und das dritte ist, wenn jedes Gewässer individual bewirtschaftet würde, dann ist natürlich auch ein Informationsproblem.
Ja, voll klar.
Das wurde schon probiert, ja. An den Bodengewässern ist das genau schon mal gemacht worden. Mhm. Je nach Temperaturregime wurde jedes Jahr der Beginn der Schonzeit variabel angepasst in der DDR. Und laut Gesprächen mit den Kollegen da von der Verwaltung gesagt, das war ein heilloses Durcheinander, eben weil sie, was gilt denn dieses Jahr? Ja, Erster oder so? Ja. Also ich glaube, da muss man einfach in der Realität so einen Kompromiss finden.
Ja.
Und am Ende wird es eben darauf hinauslaufen, dass die Laichzeiten halt möglichst gut abgedeckt werden. Und natürlich ändert sich das, wenn grundsätzlich sich Laichzeiten verschieben durch Temperaturveränderungen.
Voll. Ich schmeiß jetzt nochmal eine Hypothese in den Raum. Die kannst du einfach vielleicht kurz bestätigen oder widerlegen. Würdest du auch unterstützen, wenn wir sagen, dass das Entnahmefenster eigentlich ein Mindestmaß biologisch aus biologischer Sicht überlegen ist?
Es kommt in der Angelfischerei würde ich sagen ja. Hm. In der Berufsfischerei nicht zwangsläufig.
Wir sind ja ein Angelpodcast.
Wir sind ein Angelpodcast, dann würde ich sagen ja.
Okay.
Weil es den besten Kompromiss konkurrierender Bewirtschaftungsziele erlaubt. Damit meine ich, es ist eben nicht so, dass beim Angeln jetzt nur maximale Erträge, Kilogramm pro Hektar Fischfleisch, was so ein Verein aus dem Gewässer zieht, ne, das kann ja ein Ziel sein.
Ja, ja.
Das ist in der Regel beim Angeln nicht der Fall, sondern beim Angler haben wir eben hohe Vielfalt an Erwartungen und Präferenzen der unterschiedlichen Angler. Der eine mag gerne viel Fisch mitnehmen, der andere mag mal den großen Fisch und nimmt wenig mit und so. Du hast also unterschiedliche Ziele. Gleichzeitig soll das biologisch nachhaltig sein, im Sinne nicht überfischen.
Klar.
Und da erreiche ich mit so einem Entnahmefenster, das haben wir auch gezeigt, in einer Reihe von Studien, viel bessere Kompromisse unterschiedlicher Bewirtschaftungsziele. Weil ich damit eben auch den großen Fisch erhalte. Ich bringe eine biologische Pufferkapazität rein. Ich kann den aber auch noch fangen. Ne? Und ich habe gleichzeitig aber noch Fische im Kescher. Es geht ja nicht darum, den Entnahme zu verhindern.
Ja.
Ganz im Gegenteil.
Genau, das wäre jetzt nämlich nochmal meine Frage. Wenn wir dem Entnahmefenster, haben wir gerade geklärt, dass es definitiv die Bestände schützt und dafür sorgt, dass mehr abgeleicht wird, ist wahrscheinlich psychologisch auch wertvoll, weil wir ja die großen Fische schonen, die wir dann auf der anderen Seite aber auch wieder wiederholten Wiederfängen aussetzen. Und da beginnt dann natürlich dieser, ich nenne das jetzt mal vorsichtig gesagt, so ein Circle Jerk in der Entscheiderebene irgendwo auf politischer oder Vereinsebene, wo die Leute dann sagen, jo, wenn wir ein Entnahmefenster haben und ein Livescope erlauben, dann würden wir ja genau das quasi, oder davor haben ja alle Angst, dass dann quasi die Experten mit ihren Scopes über die nur die großen Fische suchen, nur gezielt die großen anangeln, die wir ja eigentlich mit dem Entnahmefenster schützen wollen, so, ne?
Absolut. Also wir haben, nehmen wir mal den Scope, das Scope raus, weil das ist eine Sondersituation, weil man den geschonten Fisch jetzt auch gezielt.
Genau, weil es einfach, ne, dieses Trophy Hunting
ist. Es ist eine neue Situation. Der
Wert ist wieder super richtig hoch.
Aber die Debatte um Entnahmefenster begann schon, also die Ablehnung in, sagen wir mal, Bewirtschafterkreisen in einigen, die war unabhängig vom Live-Sonar. Mhm. Sondern das wurde klar, immer das gesehen als, und das ist eine Riesenkritik, die ich habe, das wurde immer gesehen als totales Fangen und Zurücksetzen durch die Hintertür.
Du hast doch diese Arbeit mal gemacht.
Da haben wir viel zu publiziert zu dem Thema.
Du hast doch so ein Merkblatt mal, also so ein für Angelvereine, wie so ein, also es gab mal so eine Arbeit von dir, wie so eine Broschüre zum Thema Entnahmefenster. Das ist auch modernes Fischereimanagement mit Entnahmefenster. Keine Ahnung, das war irgendwie, lass es 10 Jahre her sein oder 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damit zu meinem lokalen Angelverein gelaufen bin und gesagt habe, guck mal hier, da gibt es, das ist jetzt wissenschaftlich belegt, ey, lass uns mal, ich merke hier in dem Gewässer, die Fänge werden immer weniger, die großen Fische sind weg, wollen wir nicht ein Entnahmefenster? Das macht bei dem Gewässer hier überhaupt keinen Sinn. Und außerdem wollen wir das nicht, dass die Leute hier nur zum Trophäenangeln herkommen. Ja,
genau. Also das ist, sag mal, ich fange nochmal einen Schritt zurück. Entnahmefenster heilt nicht alle Probleme. Es ist eine Maßnahme, wenn der Fischereidruck ursächlich ist für Bestandsrückgänge. Und es ist die bessere Maßnahme zum Mindestmaß.
Okay. Punkt. Das lassen wir stehen, finde ich gut.
So. Warum wird das negativ gesehen? Weil es eben als totales Catch-Release durch die Hintertür wahrgenommen wird. Das ist totaler Unsinn. Warum? Weil Entnahmefenster ist ein Thema des Fischereirechts, also eine hegerische Frage. Die spielt die Motivlage des Anglers 0,0 eine Rolle. Im Gegenteil, du sollst deinen vernünftigen Grundfischessen explizit ausleben dürfen, nämlich im Mittelmaß, ne? Da kannst du ja Fische entnehmen. Während das Thema illegal oder unethisches Fangen und Zurücksetzen aller Fische ist ein Tierschutzthema, was mit einem vernünftigen Grund zu tun hat. Das sind völlig unterschiedliche Rechtsakte, die haben nichts miteinander zu tun. Und durch das veränderte Mindestmaß in dann zu einem Entnahmefenster änderst du ja nicht die Motivlage der Menschen. Und es kann auch nicht Aufgabe des Fischereivereins sein, als Bewirtschafter, die Motivlage der Menschen zu regulieren.
Nee, null.
Aber 0,0.
Das machen sie ja.
Das können sie nicht.
Ne? Also sie versuchen es.
Nee, das Einzige, was das Entnahmefenster tut, ist denjenigen, die sowieso keinen Fisch mitnehmen, das einfacher zu machen, ihren Fisch zurückzusetzen.
Ja.
Das ist korrekt. Aber da sage ich in der Abwägung, ja, welchen Nutzen habe ich für den Bestand, das nehme ich in Kauf.
Ja.
Würde ich sagen, ne? Solange die Zurücksetzsterblichkeit gering ist. Wenn Live so nah dazukommt, komme ich natürlich in eine neue Dimension, wo ich sage, okay, normalerweise war der große Fisch ein Zufallsfang.
Es changed das Game,
ne? Ja. Und das ist noch nicht ausdiskutiert, wie man damit umgeht. Ganz wichtig dabei ist für mich allerdings zu sagen, ist, wir reden immer nur über ökologische Bewirtschaftungsziele, Erhalt des Bestandes.
Ja. Ne?
Und dann reden wir über vernünftigen Grund, was wie gesagt zwei Paar Schuhe sind.
Ja, klar.
Ich würde sagen, modernes Fischereimanagement muss auch soziale Gründe mitdenken. Es ist doch, wir lügen uns doch einen in der Tasche.
Voll.
Wenn wir sagen, die fischereilichen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind alle fischereibiologisch begründet. Das ist doch Unsinn. Die meisten sind sozial begründet.
Ja, oder monetär.
Meistens sozial, um Konflikte zu moderieren, wir machen eine Fangbeschränkung tägliche, damit mehr Fische verteilt werden können zwischen allen. Ne? Ich mache irgendwie eine Zuwegungsbeschränkung, weil man sich nicht stören will mit dem Schwimmer. Das meiste im Fischereimanagement ist sozial.
Ja.
So. Und dann kann man sagen, okay, mit dem Entnahmefenster erhalte ich auch sozial sehr begehrte große Fische.
Genau.
Und solange ich die nicht töte beim Zurücksetzen, weitgerechtes Zurücksetzen ist zentral, warum nicht?
Das heißt ja, Angler und Bewirtschafter investieren beide viel, um die Fangchancen zu erhalten und wiederherzustellen. So, ne? Also das eine Wettrüstentechnik, whatever. Und der Bewirtschafter versucht, die Bestände zu erhalten, indem er aus sozialen Gründen aufgestellte Regeln einführt. Ich will eigentlich gar nicht über Besatz mit dir reden, weil ich glaube, dass du auch in der Gang bist. Besatz ist ja wissenschaftlich nicht so sinnvoll, weil er ja nur ein Symptom behandelt. Wenn man immer wieder Fische in einen ungeeigneten Lebensraum reinsetzt, ist es halt auch Quatsch. Aber Thomas hat in seinem Vortrag letztens gesagt, sowas wie, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig weitergeben, dass ein Besatz während einer Renaturierungsmaßnahme durchaus eine Maßnahme sein kann, um Bestände zu erhalten und so weiter und so fort.
Ja, voll. Also klar, wir haben, also auch das, es wird, wenn du rein fischereibiologisch schaust, kann man so schlussfolgern und sagen, ja, Besatz braucht man nicht, wenn eine Naturverleichung da ist und so, dann regelt es ja von selbst. Bei einem ausgestorbenen Fisch muss ich ihn ja erstmal überhaupt wieder ins System kriegen. Das geht nur durch Besatz.
Ja, klar.
Initialbesatz und so. Aber die Realität des Besatzes ist ja auch ein sozialer Aspekt. Und da gibt es natürlich auch ein paar Besatzmaßnahmen, die fischereilich wunderbar funktionieren. Die man vielleicht naturschutzfachlich kritisch sehen kann, aber fischereilich total super funktionieren. Denken wir an Regenbogenforellenbesatz.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ja. Kann man sagen, um Gottes Willen, ja? Nicht heimischer Art, da kann man alles sagen. Nicht und dann ist das im Baggersee, die Leichen da sowieso nicht. Ja, Fischereimanagement ist aber nicht nur ökologisch. Das kann auch eine riesen Pufferfunktion haben. Das kann sozial sehr viel Nutzen stiften. Der Fischzüchter sowieso. Der Angler, der nach einer Woche da endlich mal in seinem ganzen Leben in so einer landwirtschaftlich geprägten Umwelt wie Niedersachsen endlich mal eine Forelle gefangen hat, die er natürlich verzehrt. Dann nach zwei Wochen sind die Fische aus dem Gewässer raus, haben ökologisch 0,0 Schäden begangen, riesensoziale Nutzen gestiftet und der Gelegenheitsangler ist zufrieden und fordert das nicht auch noch für den Naturbach XY und überall, sondern sagt, mach da irgendwie einmal im Jahr im Baggersee X Regenbogen, bin ich zufrieden, wunderbar. Ne? Du hast damit eben auch ganz viel Probleme gelöst. Karpfenbesatz in stehenden Gewässern, wenn du das nicht übertreibst, 50 Kilo pro Hektar setzt oder so. Ohne Besatz, naja, gut, mit dem Klimawandel wird es ein bisschen mehr mit der Naturverleichung, aber ist nicht ausreichend. Aale zum Beispiel, würden wir hier nicht einen einzigen mehr fangen oder sehr wenig, wenn wir die nicht besetzen würden. Ist natürlich fischereilich motiviert. Also ich bin überhaupt niemand, der sagt Besatz gar nicht, sondern unsinnigen Besatz, der einfach vergeudetes Geld ist und dann auch vielleicht Schäden produziert. Das können wir einstellen und die Mittel eben dann für guten Besatz
einsetzen. Hast du einen Klassiker parat für schwachsinnigen Besatz?
Schwachsinnigen Besatz ist Hechtbrütlinge in einem Gewässer, wo sich der Hecht vermehrt. Das gilt aber auch für andere Arten, die sich natürlich verleichen.
Ja, ich habe echt, also
das ist wirklich unsinnig. Das bringt nichts.
Ja.
Kostet Geld und wenn du Pech hast und auch noch die falschen Herkünfte nimmst und bringst dann noch neue Gene rein, die sich da vermischen und Krankheiten und ich weiß nicht was.
Genau, das müssen wir vielleicht kurz noch sagen, dass man bei dieser These Habitatverbesserung statt Besatz davon ausgeht, dass eine an die Gewässerumstände angepasste Genetik der Fische, die dort selbst sich vermehren, wesentlich besser sind für die Fische, für das Gewässer und wesentlich beständigeren Fischbestand auch aufbauen wird, als wenn man immer wieder die Zander aus der Fischzucht irgendwo in Süddeutschland, in Norddeutschland in einen trüben Baggersee reinkippt. So.
Genau.
Also das müssen wir, glaube ich, einmal dazu sagen, warum wir diesen Besatz kritisch sehen. Und witzigerweise, diese Forelle ist ja der Klassiker. Ne? Ich kann mich da dran erinnern, dass ich mit Thomas mal angeln war bei so einer Baggersee-Geschichte, genau was du gesagt hast. Ne? Und er sagte, Junge, stehen hier wieder viele Autos, die haben bestimmt letzte Woche Forellen besetzt und das hat sich rumgesprochen. Ne? Und genau das war der Fall. Ne?
Genau.
Oder als ich mal in Baden-Württemberg an der Grenze zu Bayern, da in der Bodenseeregion, habe ich mir für 40 Euro am Tag für 2 Stunden Angeln so eine Karte geholt von so einem Graf von irgendwas, wo ich im goldenen Umschlag eine Karte gekriegt habe, ne, vom Hotel und so ganz exklusiv alles. Und ich konnte da nur 2,5 Stunden angeln, war eigentlich ein Business-Trip, den ich da hatte. Und dann habe ich da meine erste Forelle auf Fliege gefangen. Und ich lasse die Fliege da so, die Nymphen und alles, was ich im Internet gesehen habe. Und dann packt und dann kommt der Biss und ich krieg die auf Fliege. Und dann habe ich die vorm Kescher und sehe, scheiße, das ist eine Regenbogenforelle, Alter. Oh, war ich angepisst. Aber wie blöd eigentlich, ne? Eigentlich habe ich mich trotzdem total über über die Forelle gefreut, aber dann war es so ein Besatzfisch und irgendwie, ne, also habe ich das Gefühl, das ist für mich so, ich weiß gar nicht, ob das um mich herum, also ob mein Umfeld mich dazu bringt, das abzuwerten, dass das ein Besatzfisch ist, aber ich weiß nicht, ich bin so naturliebend, ne, ich find's halt aber auch irgendwie geil, wenn das ein Fisch ist, der, ich weiß, ich kann's nicht sagen, es ist ja trotzdem Fisch und es ist ja trotzdem Fangerfolg und den musst du erstmal fangen, den Fisch.
So, also ne? Ich glaube, so geht's ganz vielen Anglern, dass sie eine höhere Wertschätzung für den Wildfisch haben, aber häufig gar nicht erkennen können, was ein Wildfisch oder ein Satzfisch ist. Also beim Zander oder beim Hecht wird man das kaum erkennen. Wir haben das für Niedersachsen mal untersucht, da gab's keine Vorliebe für Wildfische. Aber ich glaube, das ist der Grund, weil man sie gar nicht diskriminieren, also unterscheiden kann. Ja. Bei den Forellen ist es nun sehr einfach, nicht nur nach Art, Regenbogen versus Bach, sondern bei den Bachforellen auch mit den schlechten Flossen und all sowas. Das mindert den Wert. Also
so eine war das auch.
Genau, und von daher ist es auch bei Salmonidenanglern gut untersucht. Die sind sehr mit dem Herzen dabei, die Wildbestände und so weiter. Aber manchmal, wegen dieser vom Menschen verursachten Umweltveränderung, kriegen wir das halt nicht hin. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Verzichten wir ganz auf die Fischart? Oder bewirtschaftet man Besatz? Und das ist eine Frage, die sich die Bewirtschafter stellen müssen. Ich glaube, das begründet, warum dann trotzdem manchmal besetzt wird.
Ja.
Obwohl man eigentlich findet, dass man viel besser die Lebensräume wieder aufwerten könnte. Was aber natürlich auch extrem teuer, aufwendig, bürokratisch und nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Ja. Seltene und große Fische erzeugen ein besondere starke Belohnung, sorgen für Anerkennung, sorgen für Geschichten. Das sind auch Sachen, die du in deiner Arbeit da mit ansprichst. Wenn wir jetzt über Catch and Release sprechen, haben wir ganz viel gerade drüber gesprochen und um Naturschutz sprechen, über Habitatverbesserung, über Bestandsregulierung, Entnahmefenster und so weiter. Glaubst du, dass dieser Catch and Release Hype eventuell auch kontraproduktiv ist? Also, dass der vielleicht dieses Trophy Hunting mit der Social Media Kultur zusammen vielleicht auch was erzeugt, was wir, also hat Catch and Release eine negative Auswirkung, kann man das sagen? Weil dieses, ich will den großen Fisch fangen, weil man immer auf der einen Seite sagen will, wir wollen die großen Fische schützen, damit sie viel ableichen. Auf der anderen Seite, ne, ist da dieser Hype oder dieses, ey, wenn ich den großen Fisch gefangen habe, also es ist ja nochmal besonders, das erzeugt ja alles, was wir Angler wollen. Ne? Das ist der Dopamin-Boost im Hirn, das ist die Geschichte, die ich Jahre später noch erzähle, das sind die Likes, die ich auf Instagram kriege oder die Klicks auf YouTube oder sonst irgendwas. Hast du dazu eine These oder hast du dazu was?
Ja, also habe ich ganz viele Gedanken zu. Also auch muss man differenzieren nochmal, rein Fischerei, bestandsbiologisch, Erhaltungsfrage, ist es super. Wenn die Zurückhaltsterblichkeit gering ist, was wir in sehr vielen Fällen erreichen können, ne? Dann erreichen wir, der Fisch bleibt da und kann sich wieder vermehren und so. Das ist die eine Ebene. Die zweite ist die psychologische Wirkung. Und da haben wir auch eine Studie, also auch ein Essay tatsächlich, kommt es sehr stark auf die Genese des Anglers an. Also woher ist sein Zurücksetzaffinität? Woher stammt die?
Ist es das zweite Essay, was du mir geschickt
das
hast?
Das ist
was
noch ein anderes. Okay. Das wird dich aber interessieren, wenn ich dir schicke. Da geht es um Stewardship, also das Verantwortungsbewusstsein für sein eigenes Handeln. Das ist so eine Ethik und Moral, die entsteht in einem Menschen. Und da haben wir eine Arbeit geschrieben, wo wir uns das bei der Angelfischerei, aber auch bei der Jagd angeschaut haben. Und stellen die These auf, dass eigentlich der Angler sozusagen prädestiniert dafür ist, dieses Gewässerwartschaft, ist vielleicht der beste Begriff, Stewardship, zu entwickeln unter folgenden Bedingungen. Unter den Bedingungen, dass man selbst, sag mal, Naturerlebnisse schon früh hatte, auch das Blutige erlebt. Das ist ja eine blutige Geschichte, bei Jagd sowieso, aber auch beim Angeln. Das ist ja nichts, was man mag.
Nee. Ne?
Man geht ja nicht dahin und mag das, dass man den Hecht oder heute haben wir zwei Zander getötet. Das ist der Moment, den ich persönlich immer am schlimmsten finde, weil das Blut ist und so. Aber was das macht, ist schärft das Bewusstsein für die eigenen Konsequenzen auf die Wildtiere.
Ja.
Es ist kein anderer Mensch kann das erleben. Nur du, wenn du dieses Tier nimmst, ihn auf den Tötz haust, das blutet vor dir und ist aus dem Gewässer weg. Ne? Und das macht was mit einem im Sinne einer erzieherischen pädagogischen Wirkung, mhm. was dann dazu führt, dass du irgendwann so ein richtig krasser Naturschützer werden kannst, ne? Und wenn, und das verlangt aber, dass du dich sozusagen langsam in der Umwelt bewegst, dass du gewisse Gewässer hast, mhm. deine Gewässer, vielleicht auch dort Veränderungen erfährst, ja, ja. die zum Teil auch auf dich zurückführen. Und diese Person, wenn die dann anfangen zurückzusetzen, dann ist das nur das, der Höhepunkt des Ganzen, wo man sagt, okay, ich bin so weit, dass ich gar nicht mehr jeden Fisch brauche. Ich nehme nur noch selektiv. Mhm. Ne? Und der Rest, den lasse ich schwimmen, aus Ehrfurcht. Weil ich weiß, was das bedeutet.
Ja.
Ne? Und dann gibt's aber die andere Ebene, die hat das nicht erlebt. Die geht von 0 auf 100. Mhm. Die kauft sich ein Riesenboot, die schaut sich bei YouTube die coolsten Sachen an und da geht's dann wirklich nur noch um Selbstbeweihräucherung. Ne? Und dann mhm. ist dieses Zurücksetzen eine ganz andere pädagogische Geschichte mhm. und führt dann eher zu einer Entfremdung von den Lebewesen. Weil dann wird es zum Sportlichen oder zum zur Trophäe. Das
ist krass, wie ich gleich Bilder am Kopf habe.
Trophäe gibt es auch bei den anderen. Also das ist gar nicht der Punkt, sondern ist, wie ich diesen Zurücksetzungsvorgang lebe, warum ich ihn gestalte, wie ich ihn gestalte. Ja. Und da gibt es einfach extreme Unterschiede. Und das dieses Entfremdende, dieses Entkörperliche, will ich mal sagen, diese Art ist gefährlich fürs Angeln. Weil das Angeln dann zu so einem naja, da ist der Fisch dann nur noch Vehikel für was ganz anderes.
Genau, es ist nur noch ein Rush.
Es ist nur noch ein Vehikel für was ganz anderes. Und
ja, genau.
Das ist das auch, was die Gesellschaft übrigens total doof findet an dem Zurücksetzen. Wir haben da Befragungsstudien gemacht. Ja.
Mega geil.
Also die Bevölkerung hat ein ganz sensibles Gefühl dafür. Wenn das Zurücksetzen entsteht, weil der Fisch geschont ist, weil er untermaßig ist, weil er so groß ist, dass er so viel Eier hat, weil ich eine Ehrfurcht habe, da sagen mehr als 60% der Bevölkerung, finde ich gut. Aber wenn du den sagst, das hat er gemacht aus Ego-Shooter-Gründen, da sagen die, sag mal, bleib zu Hause und töte ihn, wir quälen den Fisch nicht. Also es kommt auf deine Motivlage an, wie du da die Beziehung dazu, und da gibt's einfach eine hohe Vielfalt auch wieder. Und deswegen kann man das nicht an dem Akt an sich abhängig machen, sondern man muss sich wirklich den Menschen angucken, warum er das tut.
Und dann ist ja die Regulation, über die wir eben gesprochen haben, wieder total wichtig. Also leider Gottes, ne? Also finde ich voll krass, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, also die Flughöhe, dachte ich, in dem Podcast wird crazy, aber sie ist verrückt auf ganz krasse Tauchtiefe gegangen.
Alles abgeschaltet, so, oh Gott,
glaube ich gar nicht, weil das Interessante daran ist, ich wollte immer mit einem Soziologen oder Psychologen oder Neurologen oder so mal sprechen. Ich hatte wirklich bis letzte Woche nicht auf dem Schirm, dass du dich damit auch so viel befasst hast. Eigentlich müssen wir noch eine Folge machen, weil ich mich gerade mega erkannt habe dabei. Gerade dieses so, ich will wissen, wie es dem Fisch geht und ne, diese ethischen Gründe. Ich will aber auch natürlich meine Geschichten erzählen darüber und ich will auch das Foto haben. Ich muss ja ehrlich zu mir selber sein, ne? Aber das finde ich...
Wir alle stellen unsere Bedürfnisse über, dass es Fisch ist. Für den Fischen ist es am coolsten, wenn er gar nicht beangelt wird und Punkt. Aber man kann es dann moralisch, finde ich, für mich jedenfalls, akzeptabel gestalten oder nicht.
Genau, ich habe mit Peter mal diese Ethik-Folge gemacht, wo wir genau das beleuchtet haben.
Ja, die fand ich
gut. Da haben wir genau darüber gesprochen. Krass, ich schieb aber jetzt den Kahn noch einmal an. Ich muss mit dir noch ein paar Sachen besprechen. Und wir haben jetzt schon anderthalb Stunden, aber wow, wir haben ja vorher schon gesagt, was hast du zu mir gesagt? Wie lange wollen wir reden? 5 Stunden, als ich dir so die Themenliste mal vorgeschlagen habe. Lass uns noch mal ganz kurz bei Catch and Release bleiben und das dann aber auch abhaken, glaube ich. Wir haben darüber gesprochen, dass die Fische definitiv ja auch die Hakenvermeidung lernen, dass Catch and Release da auch mit reinspielt. Wir haben jetzt aber auch gelernt, dass die das relativ schnell wieder vergessen. Das heißt, dass die vorsichtigen Fische mit ganz viel Glück nach der Schonzeit nicht mehr ganz so vorsichtig sind. Aber
ja.
Das heißt, freilassen ist bestandsschonend. Können wir ja jetzt einfach mal stehen lassen.
So. Es sei denn, die Sterblichkeit.
Die Sterblichkeit ist hoch und ich fange jetzt nach 1,20 Meter Hecht nach einer halben Stunde Drill an der Barschrute bei 25 Grad Wassertemperatur, genau. Ist nicht geil, verstehe. Das, ich glaube, aber das sollten wir noch nicht zu doll beleuchten. Ich wollte mit dir dieses Schmerzthema noch aufmachen, wo wir bei Zurücksetzen sind, ne, wenn es darum geht, wenn wir jetzt sagen, der Fang hat einen psychologischen Nutzen für den Mensch, ist aber eine Belastung für den Fisch, da sind wir bei Ethik, über die wir uns gesprochen haben, das heißt, wir stellen uns über den Fisch. Lass uns nicht zu tief darauf eingehen, aber das ist ja ein Thema, was mit Catch and Release immer verbunden ist, gerade von den Leuten, die das kritisch sehen. Ne? Es bremst mich, wenn ich Scheiße erzähle. Man unterscheidet ja in der Reaktion des Fisches oder in der Neurologie der Fische von Nozizeption, von einer Stressreaktion und von einem bewusst empfundenen Schmerz, ne? Ist das bei Fischen mittlerweile, ist da irgendwas mittlerweile besser belegt als vielleicht vor 3 Jahren noch? Also die Frage, glaube ich, werden wir uns ganz viele Jahre stellen müssen. Kannst du dazu was sagen?
Da kann ich was zu sagen, aber auch da noch einen Schritt zurück. Es geht da gar nicht um Catch and Release, sondern das ist eine Grundfrage des vernünftigen Grundes, überhaupt die Angel auszuwerfen. Ich darf ohne vernünftigen Grund keinem Lebewesen, also Wirbeltier, Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Paragraph 1 Tierschutzgesetz. Das heißt also, man kann, also nehmen wir mal an, es gibt Schmerz bei Fischen. Ja? Hm. Dann kann man den rechtfertigen, wenn ein vernünftiger Grund herrscht.
Ja.
Das ist ja die Grundidee des Angelns. Ne? Ich gehe zum Beispiel aus Essensgründen angeln, dann ist es okay, wenn der Fisch Schmerz empfindet. Das will ich erstmal klarstellen. Also
ja, es ist nicht aber verboten. Wir sind in Deutschland, ne? Aber wenn ich mich jetzt hier ins Auto setze und fahre in einer Stunde, bin ich über die holländische Grenze, da gilt ein anderes Gesetz, aber die Ethik bleibt ja die gleiche.
Die Ethik bleibt die gleiche.
Also lass uns nicht beim Gesetz bleiben, weil das Gesetz würde ich gerne ausklammern. Das kann man gut hinterfragen, einfach dadurch, dass es in anderen Ländern ganz anders gehandhabt wird.
Und dann lassen wir die mal weg, die Ethik erstmal, und schauen uns rein naturwissenschaftlich an, was wissen
das
wir über die physiologischen und emotionalen, das ist ja bei Schmerz das Thema, eine Emotion oder Affekt, wie wir sagen. Und die Antwort ist, wir können dich mit dem derzeitigen Methodenbesteck, was wir haben, als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, können wir die Frage nicht abschließend beurteilen. Und das ist immer noch Stand der Dinge. Ich habe vor vielen Jahren dazu schon mal einen großen Überblicksartikel geschrieben. Da hat sich eigentlich fundamental nichts gedreht. Sondern das Problem ist, wir können nicht Nozizeption, das heißt die Schadwahrnehmung, die Wahrnehmung schädlicher Reize, das ist die Nozizeption, da gibt es Rezeptoren, für übrigens nur bei einer Handvoll ausgewählter Knochenfische, Forellen zum Beispiel, belegt, bei den Knorpelfischen, Elasmobranchien, Haie und Rochen, noch nie nachgewiesen. Die haben noch nicht mal Nozizeptoren, aber sagen wir mal, unsere typischen Arten haben das jetzt, ne? Haben jetzt Nozizeptoren, die nehmen schädliche Reize wahr, zum Beispiel eine Verletzung. Und spiegeln das dann an sozusagen ins Gehirn herein und sagen, mach was, fliehe oder bleib still oder so. Und das ist an kein Bewusstsein gekoppelt, sondern das kann auch unbewusst passieren. Also wenn ich jetzt uns auch als Menschen unter Narkose setzen, dann feuern diese Nozizeptoren trotzdem. Ich kann dann im Blut Cortisol wahrnehmen und alles Mögliche messen. Ne? Aber ich spüre nichts. Zum Beispiel unter Narkose. Ne? Und der Unterschied zum Schmerz ist, das ist immer eine Konstruktion im Gehirn. Es muss unter Bewusstsein entstehen und es ist eine Konstruktion im Gehirn, die mir sagt, Alter, mir geht's nicht so gut. Ne? Und zwar im Sinne eines Affekts. Und zum Beispiel Menschen gibt es zum Beispiel Phantomschmerzen. Ja? Sowas zum Beispiel. Ne? Also, und über die Gehirn Abfolge und physiologischen Zusammenhänge wissen wir eigentlich nichts bei Fischen. Und da wird also die einen sagen, ja, dem fehlt aber irgendwie der Neokortex, also die Großhirnrinde, die gibt's bei Fischen nicht. Und da ist es aber bei den Menschen lokalisiert, diese Konstruktion von Schmerz, also Nozizeption, Umwandlung zu Schmerz, passiert in der Großhirnrinde, haben Fische nicht, also spüren die nichts. Ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass die irgendwo anders eine Evolution in einem anderen Gehirnareal entwickelt haben und das trotzdem spüren. Wissen wir einfach nicht. Es ist einfach unbekannt. Ne? Was wir einfach nur nackt konstatieren können, ist, dass Fische auf Dinge, die für Säugetiere, und dann nicht nur bei Menschen, sondern auch bei anderen Säugetieren, enorm eine Reaktion hervorrufen würden, enorm schmerzhaft wären, dass die Fische da ziemlich mit den Schultern zucken und sagen, ja, da im Grunde kaum drauf reagieren. Ne?
Ja.
Aber das heißt ja auch nichts. Es kann ja sein, dass sie uns das Schmerz anders zeigen. Ne? Und wir interpretieren in die Physiologie, ins Verhalten irgendwas rein, wie wir die Welt sehen. Ne? Und das ist eigentlich die größte Problematik und das ist auch eine ethische Frage. Wir können uns ja ganz schlecht, ich kann mich nicht in dich reinversetzen und mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst. Ich kann nur ablesen an deinen Augen, dass es vielleicht ganz spannend ist, was ich gerade erzähle. Aber ich weiß das nicht. Ne? Vielleicht denkst du auch, boah, der Arlinghaus ist ein Vollidiot, ne? Und lächelst mich jetzt an und so weiter. Also ich kann das nicht und schon gar nicht beim Fisch.
Ja. Ne?
Und von daher ist das eigentlich die Schlussfolgerung. Wir wissen nicht, was der Fisch fühlt. Wir wissen, dass der Nozizeption der Knochenfisch.
Stressreaktion ist da.
Wir wissen, dass der Stressreaktion hat. Wir wissen, dass der lernt. Aus, ne? Wir können, glaube ich, ganz profan sagen, der findet einen Zurücksetzvorgang jetzt nicht cool.
Aber geiler als tot zu sein vielleicht.
Aber geiler als tot zu sein, wahrscheinlich. Ne? So, also das ist eigentlich Stand des Wissens. Und wir wissen eben aus der biologischen Zurücksetzliteratur, dass die häufig eben sehr schnell wiederholt sind, sehr schnell sich normal verhalten, auch wieder anbeißen und so. Jeder Angler hat ja so Geschichten, der Hechter aus dem
auf jeden Fall.
Dreimal am gleichen Tag, sind natürlich vielleicht auch Ausnahmen, aber wenn wir es nicht zu warm haben, wenn wir es nicht zu tief haben und der Fisch nicht tief verletzt ist, kommt er damit ganz gut klar. Was er bei dem Vorgang gespürt hat, wenn überhaupt, können wir nicht beantworten.
Ich habe gerade versucht, das mal auf mich runterzubrechen, ne, oder auf Zimmertemperatur zu übersetzen, was du gesagt hast. Ein Klassiker wäre für mich das Abhaken von Hechten, die ja auch gerne mal was weiß ich, Angst mit Crankbait auf Barsch und dann ballert sich ein Hecht diesen Crankbait rein, 20 Zentimeter tief in Schlund und hängt irgendwo der erste Drilling im Kiemenbogen und der nächste Drilling hängt was weiß ich wo, ne, und du hakst die ab. Und die beschweren sich dabei einfach nicht. Aber wenn du die Finger aus den Kiemen nimmst oder den Fisch irgendwie ein bisschen anders hältst, fängt der voll an zu zappeln. Aber in dem Vorgang, der uns Menschen eigentlich wehtun müsste, dieses Rumrühren im Mund oder also darauf habe ich das für mich gerade mal übersetzt. Wie reagiert eigentlich der Fisch auf diese konkreten, da müsste jetzt ein Mensch Schmerzen haben oder ein anderes Säugetier? Fand ich das für eine interessante Beobachtung.
Ja, das finde ich aber einen wichtigen Punkt. Ne? Wir sehen die Welt aus der menschlichen Brille. Und der Fisch ist, da kann man dann sagen, in uns allen steckt der Fisch. Ja, evolutionsbiologisch in gewissen Weise, aber da ist schon einiges passiert im Gehirn und so. Also ich glaube, es ist verheerend, wenn wir aus menschlicher Brille versuchen, uns einen Fisch vorzustellen. Ja, wir scheitern als Angler ständig daran, da muss doch hier stehen, da würde ich... Ne? Also ich glaube, den Fehler begehen sehr viele, insbesondere Verhaltensbiologen und Physiologen, die dann irgendwie anfangen, nicht mehr sachlich beschreiben, was da dem Fisch passiert, eine Reaktion X und Y, sondern dann das mit menschlichen Termini.
Und Emotionen.
Und Emotionen. Und das ist jetzt Furcht. Ja? Prädationsrisikovermeidung. Ne, da steht ein Rotauge vom Zander. Da schreiben die dann über Furcht. Ja, das kann man doch auch sachlich beschreiben, das ist Prädationsrisiko.
Ja.
Ne? Weil sobald du den Begriff Furcht verwendest oder Schmerz oder Angst oder Freude, dann triggert das bei uns irgendeine Vorstellung, was das für uns ist.
Ja.
Und dann fangen wir an, irgendwie den Fisch irgendwie so komisch zu sehen. Also ich will den nicht nur als Sache beschreiben, ganz und gar nicht. Ich liebe Fische, ich finde das toll, aber ich liebe sie, weil sie anders sind.
Ja, geil, guter Ansatz.
Und weil sie eben nicht Menschen sind und freue mich und weiß, dass die es nicht super finden, wenn ich die zurücksetze und an der Luft exponiere und minimiere einfach all diese Einflüsse. Und das ist weitgerechtes Zurücksetzen. Und dann weiß ich, dem geht's relativ gut dabei.
Finde ich gut. Lass uns nochmal ganz kurz abschließend zu dem Essay und dann habe ich noch was anderes für dich vorbereitet. Nochmal über Management kurz sprechen, über das Fischereimanagement. Wenn wir jetzt sagen, dass schwieriges Angeln attraktiv bleiben kann, sogar dann, wenn die Bestände bereits sinken, das muss doch noch gehen oder da ist doch noch was, ne? Ist ja dann irgendwann das Fischereimanagement, sollte das überhaupt hohe Fangraten anstreben, haben wir eben auch mal drüber gesprochen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ne? Also man muss, glaube ich, einen Mittelweg finden. Das glaube ich, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Du nickst, ne? Und schlechte Bestände können natürlich für Spezialisten wieder besonders interessant werden, weil seltene Fänge halt einfach noch stärker belohnen, ne? Also für mich ist immer das Beispiel, mein Kumpel hat mal einen riesengroßen Hecht in so einem kleinen Tümpel gefangen, wo 100%, also das war ein Fisch, der mit Sicherheit, wie alt ist ein Hecht, wenn der 1,10 Meter hat?
Kommt aus Gewässern, also kann alles sein.
In einem kleinen See, aber
ich schätze mal mindestens 10 Jahre.
Mindestens 10 Jahre, aber ich hätte auch so 10, 12 Jahre oder so. Und der hat 100%ig in den letzten 12 Jahren mindestens 2-3 Mal in der Woche jemand geangelt auf Hecht. Und diesen Fisch nicht gefangen und mein Kumpel ballert da diese Kanone raus, ne? Natürlich sind wir da immer wieder hingefahren, aber natürlich hat da nie wieder jemand von uns einen großen Hecht gefangen, ne? Das heißt, das macht's auch jetzt zusammenfassend gesagt nochmal wieder geil. Das ist ja Angeln, ne? Das ist so dieses typische, das ist Angeln. Das heißt, Regulationen, Schonzeiten, Entnahmefenster, Fanglimits, reguliert das ja auch das menschliche Verhalten, haben wir ja gerade drüber geredet, ne? Das geht ja nicht nur darum, jetzt nur Bestände zu schonen, sondern auch menschliches Verhalten zu regulieren.
Absolut. Ich würde vielleicht so weit gehen, ich meine, du beschreibst, wir haben es vorhin schon angesprochen, du beschreibst eine Situation, wo so ein geringer Bestand trotzdem noch attraktiv sein kann. Für gewisse Angler, die highly skilled sind und so. Ich glaube schon zu sagen, okay, und wir sind da im Unbewussten nochmal, ne? Dieses Fangunsicherheit ist ein unbewusstes Thema. Die meisten Angler finden die Situation richtig scheiße. Ne? Wenn sie nichts fangen und so. Vor allen Dingen, wenn sie wissen, dass es eine andere rosige Zukunft gibt. Als ich People hier war in Südoldenburg und 3 Hechte im Jahr gefangen habe, hat mir das wirklich nichts ausgemacht. Jeder Hecht war besonders. Ne?
Ja.
Aber als ich Brandenburg erfahren habe, hab ich gesagt, was ist denn da los in Südoldenburg? Ne? Also das hat auch so ein bisschen mit Vergleichsmöglichkeiten zu tun.
Ja.
Als Bewirtschafter würde ich sagen, lass es gar nicht zu dieser Situation kommen. Diese geringen Bestände mit hoch übernutzten Fischen, weil die Mehrheit der Angler da wirklich ein Problem mit hat.
Die wollen einfach,
die wollen einfach ab und zu mal einen Fisch fangen. Wenn du jetzt mit Berufsfischern redest, die halt auch Angelkarten verkaufen, für die ist Angelerlebnis und Angelfängigkeit ein Thema in der Bewirtschaft. Das ist nicht nur Bestandsgröße, sondern eben auch, kann der Durchschnittsangler mit realistischem Aufwand auch was fangen. Und da gehört das ganze Arsenal, von dem du gerade geredet hast, dazu. Schonzeiten, Ruhezonen, Entnahmefenster, vielleicht auch eine Beschränkung der Angelkarten manchmal. Je nachdem, wie viel Angelaufwand in der Region ist.
Also wie viel haben wir gerade über Angeldruck gesprochen in den letzten anderthalb Stunden? Also das hast du gefühlt in jedem dritten Satz gesagt.
Genau. Ne? Also und da gehören dann eben vielleicht auch solche Dinge wie rotierende Schutzgebiete oder auch moderne Methoden dazu. Wir können nicht nur angeln, wenn viele Angler da sind, wird jedes Gewässer übernutzt werden und zur Not gefühlt übernutzt, ne, wenn da viel, viel, viel gefischt wird. Und wir in der meisten Fischereimanagement wollen wir nicht diese Aufwandsbeschränkung oder diese Angelkartenbeschränkung.
Ja.
Wenn du genau hinguckst, stimmt das auch nicht. Fahr mal nach Bayern zu den Salmonidengewässern.
Ja, ja,
da gibt es harte Beschränkungen.
Ja, ja, klar. Darfst dir angeln, aber harte nur bei Vollmond Input. Für 1000 Euro so, auf den 100 Metern hier, aber nur ohne Widerhaken.
Richtig. Sowas darf, glaube ich, kein Tabu sein, auch in Gegenden, wo man sagt, oh, hier gibt's doch genug Fisch.
Nee, gar
Weil
nicht.
Wenn Angler viel fischen und da viele Angel, wird der Bestand zurückgehen, schlechter fängig sein und so weiter. Und das gilt es zu verhindern.
Wollen wir mal eine Linie darunter ziehen und darunter schreiben, dass modernes Fischereimanagement für die Zukunft unbedingt auch die Psychologie mit einbeziehen muss von Anglern und nicht nur nicht nur Bestände, nicht nur
und Psychologie so und Psychologie ist eine Individualfrage, auch die sozialen
Aspekte. Faktoren, ja.
Und das dritte ist divers managen. Wir werden an einem Gewässer nicht allen gerecht werden können. Nie.
Ja, und ich möchte da was zu sagen, mal ein positives Beispiel mal nennen. Wir sind hier in Bremen, ich bin hier in einem Verein und ich bin wirklich, also ich bin in vielen Angelvereinen, aber auf diesen Verein bin ich stolz, weil wir der erste Verein in dieser Region hier waren, der ein Entnahmefenster durchboxen konnte, muss man ja wirklich sagen. Es war politisch überhaupt kein Problem. Also die Behörden haben sofort ihr Go gegeben. Auch dank der Arbeit, die unter anderem du ja geleistet hast. Aber es war schwierig, das im Verein durchzukriegen, ne? Bei den Mitgliedern, beim Vorstand und so weiter. Und mittlerweile sind wir in einem Vorstand oder haben wir einen tollen Vorstand mit jungen, vergleichbar jungen Vorstand unter 50-Jährigen, die wir machen geile Renaturierung, wir machen geiles Fischereimanagement, wir machen Entnahmefenster, wir unterhalten uns darüber, hier müssen die Welse raus, da müssen die Hechte raus, da müssen die Fische rein und so weiter. Also ganz anders, nicht mehr reinkippen, rausholen, sondern Thomas schmeißt seine ollen Hängerbündel hier über, nenne ich sie immer, ne? Seine Totholzbündel in die Flachwasserzonen und wir schaffen Habitate für oder Lebensraum für andere Sachen. Und das kann halt einfach, also es ist einfach, sich über seinen Angelverein aufzuregen. Das machen, glaube ich, auch viele. Ich auch, aber es kann auch geil sein. Es kann auch Spaß machen. Also
ich finde, ich habe gerade einen Artikel dazu, oldschool-mäßig im Blinker kommt das demnächst. Der Angelverein ist so gelebte Demokratie, finde ich. Also es ist einfach so cool, weil man da noch gestalten kann. Boah. Aber mit all den Problemen, die man auch hat, ne, je nach Führungskraft und so. Aber davon weg zu der Frage, ich gebe dir völlig recht, da kann man ganz viel gestalten, aber man muss die Gewässer haben. Also ich kann diversifiziertes Gewässermanagement oder Fischereimanagement nur betreiben, wenn ich die Optionen habe. Dann kann ich das eine Gewässer zum Karpfen machen und hier mal einen Frühjahrsbesatz, Regenbogen. Das ist aber hier nur 5 Angelkarten oder jeder darf nur 5-mal im Jahr dahin. Mhm. Ne? Oder in der Forellenstrecke gibt's halt, nein, da dürfen nur 20 Forellen im Jahr genommen werden und vielleicht muss man sich da eine Marke für kaufen, für die Entnahme. Ne? Ja, Entnahmemarken. Was in den USA und in einigen Marinegebieten beim Thunfisch zum Beispiel total geholfen hat, um die Fischerei runterzubringen. Und dafür muss man aber die Gewässer haben. Und leider Gottes sind viele Angelvereine so klein, dass sie nur 1, 2, 3 Gewässer haben und dann versuchen, an ihren Tümpeln alles zu erreichen.
Ja,
das funktioniert einfach nicht.
Ja. Ne? Ja, das ist ja auch das, was Thomas mal gesagt hat. Ein Entnahmefenster ist jetzt nicht pauschal irgendwie für jedes Gewässer die Lösung, um Bestände da hochzuhalten. Hier, ich habe dir noch Wasser auch eingeschenkt. Du musst nicht immer so viel Bier trinken.
Ich habe nur eins getrunken.
Nein, ich mal erzähle Quatsch. Cool, lass uns da mal einen Strich drunter machen. Möchtest du abschließend noch zu dem Essay was sagen, bevor wir zum nächsten Thema grinden? Nö, gut, das ist gut. Lass uns nochmal über dich sprechen. Wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit gesprochen. Wir haben rausgefunden, dass der Fisch, der dich wahrscheinlich am meisten geprägt hat, der Karpfen war oder ist. Und wenn du jetzt nur noch eine Angelmethode machen dürftest, ne? Welche wäre das? Also wenn man dir alles wegnehmen würde, wo würdest du sagen?
Mit unlimitierter Zeit? Oder mit limitierter Zeit? Also bei limitierter Zeit wäre das wahrscheinlich ein Gummifisch.
Mhm.
Einer kleinen Barschrute oder sowas.
Okay.
Und mit unlimitierter Zeit wäre es tatsächlich eine richtig schöne Karpfenrute mit einem Boili dran.
Okay, geil. Angelst du lieber in unbekannten Gewässern oder in Gewässern, die du ganz gut kennst?
Ich angel am liebsten mit guten Freunden. Also das ist mir, ich bin nicht so der Einzelkrämer, ich bin auch nicht super nerdig beim Angeln, das ist eher so ein Ausbrechen. Ich fange gerne einen Fisch, aber das ist auch bei mir ganz viel sozial und von daher eigentlich da, wo meine Kumpels oder so, die mit denen ich gerade gerne Zeit verbringe, angeln, das ist kann auch ein bekanntes Gewässer, die Stadtspree sein, da angel ich dann auch gerne.
Okay, angelst du lieber, wenn du weißt, man kann da viele Fische fangen oder wenn große, du eine realistische Chance auf große Fische, bist du so ein großer Fisch?
Ja, große Fische.
Das ist bei mir so, ich krieg das, aber das hat bei mir neurobiologische Gründe, ich kann dieses, ich hab's ja tausendmal schon gesagt, dieses Freiwasserangeln auf große Hechte, ne? Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Mhm. Da sagen die zu mir immer, warum angelst du denn jetzt hier auf Barsch, bist du bescheuert? Hier sind die größten Hechte Europas. Und ich sag, Digga, ich werf jetzt hier seit 9 Stunden große Schlappen und kurbel die irgendwie über 17 Meter Wassertiefe irgendwo rum. Boah, da kann ich mich nicht, ne. Da fange ich lieber dann 5 kleine Zander oder so.
Hm. Gute Frage.
Aber du hast
ich glaub, intuitiv das kommt sofort extrem, groß gesagt. Ja, also ich finde große wichtiger als Menge.
Mhm,
also definitiv. Also da fange ich lieber weniger, aber dafür größer. Es kommt extrem auf den Trip an.
Okay.
Also ich glaube, das ist einfach auch, das ist jetzt ein Großfischtrip und dann stellt man sich drauf ein, auf Schlappen oder diese Barschangelei in Holland.
Hm.
Da ist klar, da ist es egal. Aber dann ist es auch geplant. Und ich gehe gerne dann eben auch in der Stadtspree auf kleine Barsche und die sind wirklich nur 20, 25 Zentimeter und freue mich an 10 und nehme davon 5 mit und esse die auf und wunderbarer Angeltag. Also das kann ich genauso.
Wenn du über solche Trips sprichst, ne, bist du dann so ein Planer oder bist du einer, der intuitiv reagiert und einen halben Angelladen mit ans Wasser schlägt?
Intuitiv reagiert, absolut gar nicht der Planer.
Thomas auch.
Gar nicht.
Der kam manchmal bei mir, als ich meinen 15 PS Motor noch am Boot hatte, früher, ne, hat der Sachen auf mein Boot geschleppt, wo ich dachte, Digga, das Boot fährt gleich irgendwie, das kommt gar nicht mehr in Gleitfahrt.
Ja, absolut. Wahnsinn. Absolut, geht mir ganz genauso und ich würde jetzt auch nicht, ich bin kein besonders guter Angler. Also wenn ich mit ein paar von den Experten da losgehe, hattest du ja am Anfang schon gesagt, fahre ich immer schlechter. Hm. Ist für mich aber völlig in Ordnung.
Und wenn du so einen Plan hast oder eine Idee hast, wie lange kannst du da dran festhalten, bis du irgendwie sagst so, boah, das funktioniert jetzt offensichtlich nicht.
Also da muss ich sagen,
C-Wegschleifen auf Barsch.
Da werde ich auf jeden Fall also da wechsle ich die Technik relativ schnell.
Okay.
Und ich muss sagen, aus dem Karpfenangeln ist man ja leid gewöhnt, ne? Also da war dann ja mit sehr viel Vorbereitung und Anfüttern und also ich habe ganz viel investiert in Köderherstellung und alles Mögliche. Und da habe ich mich richtig reingefriemelt, aber dann hat man ja trotzdem die Stelle gewechselt. Ne? Also da habe ich dann nicht gesagt, so bloß weil ich jetzt hier angefüttert habe, angle ich jetzt hier 4 Wochen. Also da versuche ich mich anzupassen. an die Situation und Neues auszuprobieren.
Hast du irgendeinen Fang mal bei solchen Sachen gefangen, der für dich besonders wertvoll war, auch wenn es vielleicht nicht der größte Fisch war, aber irgendwas, wo du sagst, boah, das hat sich gelohnt. Also ich habe dir vorhin von meinem Black Bass aus dem Urlaub erzählt, der für mich wirklich ein wertvoller Fang war. Hast du
ja, gesagt? Ich meine, ich habe so zwei Top-Fische, so wenn ich mich erinnere. Das eine ist Muskie aus Kanada, also eher zufällig gefangen. Da waren wir so im Forschungsprojekt und dann hat ein Kollege gesagt, komm, wir können mal auf dem St. Lawrence mal drauf. Ja, aber man fängt ja nie was, Muskies und so. Da haben wir halt habe ich auch so einen großen gefangen, das fand ich toll. Und einmal so ein...
Warum? Kam da der deutsche Hechtangler oder war wirklich
ja, Zufall? Ja, genau. Und dann hat er mit seinen Stickpates da rumgemacht und Figure 8 am Boot und so. Mhm. Und ich habe halt eine alte Jigging-Methode mit einem 15er Cupito rausgeholt.
Ich wusste es, ja, ich wollte es nicht sagen. Der hat mich
kaputt gelacht und ich so, nee, damit fangen wir hier wunderschön unsere Hechte. Und dann habe ich damit so ein Monster, also das war wirklich cool.
Ja, wie dein Professorfreund hier, der immer seine blöde alte Netto-Tüte mit den Cupitos drin hatte, mit so einem Van anschleppt. Weißt du, der hat dann irgendwie so 30 Gummifische in so mehreren Boxen, die alle so 20, 30 Euro wert sind. Und dann kommt der mit seiner blöden Cupito-Tüte, Alter, cool.
Absolut. Aber vielleicht nochmal, also auch zum Angeln grundsätzlich nochmal, was lustig fand, über mich nachdenken. Ich war ja wirklich ein krasser Karpfenangler. 1000 Stunden pro Jahr oder so gefischt in der Jugend, ne? Und voll rein in diese Köder und so. Und dann auch während der Doktorarbeit noch, da habe ich ja zum Angeln schon geforscht. Und danach habe ich komplett das Angelinteresse verloren. Und im Nachgang wurde das ersetzt durch dieses Erkenntnisse in der Forschung.
Mhm.
Also ich habe wohl offensichtlich da so ein Faible für, um einen Code zu knacken, irgendwie was rauszufinden, Fisch zu fangen, ne, Gewässer X, die Karpfen und so. Und dann wurde das ersetzt durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Artikel schreiben. Und ich hatte null, ich habe an der Spree gelebt, 10 Jahre lang, ich habe nicht einmal geangelt.
Du warst einfach wissbegierig wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ja, das hat das irgendwie ersetzt. Und jetzt in den letzten, also seitdem unser Sohn geboren ist, mit dem ich viel losgehe, ist das wieder so präsent.
Mhm.
Ist wiedergekommen, so. Aber ich war jetzt auch nicht immer irgendwie so krass am Angeln. Also, jeden Tag ans Angeln denken, beruflich sowieso, aber eben nicht mit der Rute in der Hand.
Hat dir dein wissenschaftliches Wissen das Angeln leichter gemacht oder irgendwie auch teilweise den Zauber genommen oder so?
Nee, das Wissen, also gar nicht, weil die Fische uns ja wirklich voraus sind und wir die echt schlecht verstehen. Mhm. Und selbst wenn wir sie gefunden haben, ja nicht wissen, ob sie beißen.
Ja.
Ne? Also, finde ich nicht. Die Wissenschaft hat einige Fragen, die ich hatte, geklärt.
Mhm.
Zum Beispiel mit diesem Karpfen, ob die Stelle meiden.
Ja, ja.
Oder sowas, ja. Oder gibt es sowas wie Hakvermeidung? Können sich die Fische das merken? Und so, das habe ich dann halt wissenschaftlich untersucht. Und entsprechend ein paar Fragen, die ich einfach hatte als Angler, die sind jetzt nicht mehr da. Aber dass ich jetzt irgendwie der grandiose Angler geworden bin durch Forschung.
Das wollte ich gerade noch fragen. Da haben wir, glaube ich, eingangs drüber gesprochen. Ne? Triffst du denn manchmal Entscheidungen beim Angeln, die du, also, obwohl du es eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht besser weißt?
Ja, weil Angeln für mich eben, also ich bin nicht der Nerd, wir haben keine Namen genannt, aber so ein paar von den Anglern, von denen du heute gesprochen hast, die sind ja wirklich darauf getrimmt, absolut das Problem zu lösen und die besten Angler zu werden. Ja. Ne? Das ist der Antrieb. Und das habe ich beim Angeln halt nicht. Ich bin super ehrgeizig, ich bin super kompetitiv, ich forsche und investiere und so. Aber beim Angeln habe ich das nicht. Für mich ist das halt Entspannung mit Freunden. Dann bist du
angeln.
Dann bin ich halt angeln. Und das muss nicht super krass. Ich freue mich, wenn es ein großer Fisch ist. Ja. Dann mache ich lieber. Aber wenn nicht, dann nicht. Und ich muss das nicht super effizient betreiben. Deswegen habe ich auch zum Beispiel so privat noch nie ein Livescope gekauft. Und ich freue mich dann, wenn ich auch zufällig einen Fisch im Freiwasser beim Kurbeln fange. Ich fange deutlich weniger, aber das ist für mich okay.
Also ertappst du dich manchmal dabei, wie du dann selber so klassische Anglererklärungen rausholst, warum du nichts gefangen hast?
Nee, gar nicht.
Also so Luftdruck, Mond, Beißlaune, bla. Also
nee, gar
Beißlaune
nicht.
Haben wir drüber gesprochen, dass es sowas gibt.
Aber nee, das ist schon durch die Wissenschaft ein bisschen
weggegangen. Also das ist doch weg, okay.
Das ist weg, ja.
Ich kann einfach
sagen, wir verstehen es nicht. Ich meine, wenn du weißt, ein Zander-Hotspot und warum beißen die genau von 12 bis 12:30 und den Rest nicht?
Ja.
Ja, würde ich gerne wissen. Kann ich nicht beantworten.
Kannst du, wenn du was Außergewöhnliches fängst beim Angeln, einen großen Fisch oder einen Fisch, mit dem du nicht gerechnet hast, kannst du den dann auch genießen oder beginnt sofort bei dir irgendwie der wissenschaftliche...
Gar nicht.
denkst, warum ist der jetzt hier, warum habe ich den jetzt gefangen?
Nee, wie ich mehrfach gesagt habe, das habe ich einfach beim Angeln nicht.
Geil. Eigentlich ja. Auch geil, ne? Nee. Hast du irgendwelche Überzeugungen beim Angeln mal gehabt, die du aufgrund deiner Forschung aufgeben musstest? Also irgendwas, wo du gesagt hast, so, ich war fest davon überzeugt, dass Karpfen eher auf süße als auf salzige Köder stehen oder irgend sowas und dann gemerkt hast, okay, das ist komplett Bullshit?
Absolut. Ja, ich habe ewig und 3 Tage Attraktoren untersucht, so wie man, beim Karpfen ist ja ein großes Thema, ne? Wie kann ich den Köder attraktiver machen, Geruchsstoffe und so weiter und ja, da habe ich dann nachher ein paar Studien gemacht, das war alles. Also der Effekt war marginal, die fressen halt wunderbar Kartoffeln und Mais und sind einfach Maschinen, die fressen halt einfach alles. Und da war dann ziemlich deutlich, das hat überhaupt gar keinen Effekt. Ja. Okay. Also das kann man über Bord schmeißen, genauso wie ganz viel bei Ködern, Farben und so, wobei ich da noch nicht überzeugt bin, dass die Studienlage ist ziemlich schlecht, aber es ist meistens sekundär gegenüber anderen Effekten. Und das zu sehen, ja, interessant. Dritter Punkt, Zander im Freiwasser. Ich meine, man muss ja Sender reinstecken, um da zu sehen, wo sie hingehen, die auch noch die Tiefe aufzeichnen. Die kosten, keine Ahnung, 500 pro Stück, habe ich nie gemacht. Also glaube ich beim Zander halt auch, was da so geschrieben wird, ne? Am Grund rumjiggen und so. Und dann siehst du halt, das ist ein Freiwasserfisch.
Guck mal da raus.
Ja, ein Freiwasserfisch.
Ich zeig dir gleich am Essen nochmal
einen Freiwasserfisch. Und du denkst so, das gibt's doch nicht.
Ja, ne? Das probieren wir gleich nochmal aus. Also wir gucken gerade auf die Weser und wir wollen gleich noch essen und ich habe noch eine Angelmethode heute mitgebracht, die ich unbedingt ausprobieren will. Die werde ich jetzt hier aber nicht on air sagen. Und dann gucken wir uns mal einen Freiwasserzander an. Vielleicht schaffen wir das gleich noch. Ja, wir haben tatsächlich die 2 Stunden Schallgrenze wieder geknackt. Es ist aber überhaupt nicht schlimm. Wir hätten noch 4 Stunden reden können. Ich befürchte, Robert, wir müssen uns nochmal wiedersehen. Ich glaube, da kommt noch ganz viel auf uns zu in den nächsten Jahren. Und wir werden mit Sicherheit dann nochmal das ein oder andere Mal dich auch hier hören, wenn du nochmal möchtest. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
Vielen Dank. Gute Schnackerei. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Robert. Das war richtig geil. Ich hoffe, das war nicht zu deep und zu crazy für euch. Ich hoffe, es war auch nicht zu hoch gestochen. Irgendwie kann ich es überhaupt gerade gar nicht einschätzen, wie es bei euch ankommt. Ich fand es auf jeden Fall persönlich mega spannend und ich hätte auch noch 2 Stunden mit Robert weiter philosophieren können. Vielleicht konntet ihr ja so wie ich irgendwas für euren Alltag daraus mitnehmen. Ich habe das ein oder andere Muster bei mir definitiv wiedererkannt. Vor allem solche Sachen, warum man sich immer wieder an irgendwelche Gewässer zwingt, bei denen man weiß, dass man da Scheiße fängt, aber am Ende weiß man auch, dass da große Fische sind. Finde ich ziemlich cool. Meine Kumpels angeln ja auch oftmals gerne irgendwelche Riesenschlappen im Freiwasser und werfen den ganzen Tag für den einen Biss und fangen dann vielleicht den einen Fisch. Ja, ich bin da eher so der Typ, der lieber 3, 4, 5 große Fische nicht fängt, dafür aber dann 10, 20 kleine fängt. Hauptsache, es ist mal was los beim Angeln, aber so wie andere 4, 5 Stunden durchziehen, ohne Kontakte ist schon eine harte Nummer für meinen Kopf. Aber ja, das funktioniert. Also, jetzt das übliche Marketing-Blabla. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut unbedingt im Dicht am Fisch-Shop vorbei. Wir bauen unser Sortiment gerade immer weiter ein bisschen für euch aus. So, wir haben mittlerweile nicht nur unsere berühmten Routen, die Z1, die Z2, die Z+. Wir arbeiten gerade an einer Barschroute, die irgendwann rauskommt. Die ersten Prototypen haben auf jeden Fall sich schon bewiesen. Wir verkaufen jetzt auch den einen oder anderen Köder bei uns im Shop. Terminal Tackle und alles, was ihr so brauchen könnt. Alles nur gutes Zeug, was wir selber auch fischen. Also nicht der Großhändler Ramsch, den es an manch anderer Ecke gibt, sondern von uns feinsäuberlich ausgewähltes Tackle. Also deckt euch damit ein, der Herbst steht vor der Tür. Bald knallt's wieder am Kescher. Wobei ich ja der Meinung bin, im Sommer läuft es grundsätzlich besser. Aber das müssen andere Leute entscheiden. Ich habe natürlich noch vergessen, euch zu sagen, dass ihr uns hier unbedingt folgen solltet. Abonniert unseren Podcast auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Lasst uns ein Like auf Instagram da, folgt uns da. Auf Instagram erwischt ihr auch meinen persönlichen Account, internet_8000. Da könnt ihr mir auch für heiße Bilder und Videos und Stories aus meinem Leben, die genauso unregelmäßig erscheinen wie dieser Podcast, folgen. Also, haut rein, Leute, macht's gut, lasst euch nicht erwischen.